Herzlich willkommen zum Purple Draft Talk. Heute mit der ersten defensiven Position Preview und auch mal wieder mit Gast, aber erstmal natürlich dabei Christoph Giernat von uns und als Gast dabei Julian Bartsch. Erstmal hallo Julian.
Moin, freut mich dabei zu sein.
Ja, für die Leute, die ich noch nicht kenne, stell dich doch erstmal vor, erzähl, was du so machst. Hast ja auch deinen eigenen Podcast. Erklär den Leuten mal so, wo sie dich finden.
Yes, ich mache seit ein paar Jahren schon verschiedenste Podcasts, habe jetzt seit boah, anderthalb, ich glaube bald sind es dann 2 Jahre, den Saturday Kickoff Podcast, so heißt der. Da geht es vor allem um die NFL Draft. Also wir machen natürlich auch viele College-Football-Themen, aber eben sehr, sehr intensiv natürlich vor allem aktuell, aber eigentlich auch das gesamte Jahr über NFL Draft-Stuff. Macht auf jeden Fall mega Laune, ist immer eine sehr, sehr coole Geschichte. Macht das jetzt seit ein paar Monaten mit dem Yannick Politowski zusammen, habe es alleine gestartet und bin jetzt aber sehr froh, dass wir da zu zweit sind. Das ja, ist dann nochmal eine andere Dynamik auf jeden Fall. Genau. Und sonst auf Twitter und Co. Ich bin auch beim Lead-Blogger dabei und genau, sonst auf Twitter immer sehr, sehr aktiv, at Julian Bartsch, da könnt ihr mich finden. Und ich gebe da gerne meinen Senf zu sämtlichen Football, Draft, College Football, NFL-Themen. Also, ja.
Ja, grundsätzlich geht es ja hier auch erstmal um den Draft. Aber da sie jetzt auch in den nächsten Tagen startet, wollen wir mal einen kleinen thematischen Ausflug machen in die Free Agency in der NFL. Wie gesagt, startet die nächsten Tage und ist ja dieses Jahr auch mit ein bisschen besonderen Vorzeichen versehen. Einfach aufgrund der Tatsache, dass der Salary Cap zum ersten Mal seit vielen Jahren gesunken ist, aufgrund der Corona-Pandemie, was halt zu Einnahmeausfällen auf verschiedenen Ebenen natürlich vor allem mit den Ticketverkäufen geführt hat. Ja, der Salary Cap ist jetzt festgesetzt worden auf 182 Millionen, also sehr, sehr deutlich unter dem Vorjahresniveau, auch wenn man natürlich sagen muss, dass der Worst Case mit 175 Millionen, der vor der Saison festgesetzt wurde, nicht eingetreten ist. Aber das hat natürlich dazu geführt, dass viele Teams dann doch etwas stärker in Bedrängnis gekommen sind mit ihrem Salary Cap, als es in den letzten Jahren der Fall war. Was jetzt wiederum dazu geführt hat, dass doch die Cut-Welle, die vor der Free Agency immer stattfindet, doch etwas größer ausgefallen ist als in den letzten Jahren so gewohnt. Erstmal, Julian, wie siehst du das? Wie glaubst du, werden sich auch jetzt natürlich in der Free Agency Preise entwickeln? Denkst du, es wird ein größeres Gefälle geben? Denkst du, die Top-Verträge werden nicht ganz so groß abgeschlossen werden? Oder wen trifft das für dich am härtesten?
Boah, ich glaube, erstmal ist es dieses Jahr ganz, ganz schwer einzuschätzen. Ich glaube, das ist die eine Konstante, die sich irgendwie durch allgemein Corona zieht, aber das hält halt auch hier nicht, oder das ist eben hier auch absolut der Fall. Ich glaube tatsächlich, dass die Top-Market-Verträge gar nicht so viel niedriger sein werden. Also ich glaube, da wird teilweise oder wird das teilweise so angenommen, als ob das so viel weniger wird. Und das kann ich mir irgendwie nicht ganz so vorstellen. Also ich glaube, gerade jemand wie Kenny Golladay oder so, der ganz klar der beste Wide Receiver jetzt auf dem Markt ist, bei dem kann ich mir halt wirklich vorstellen, dass er genauso gut bezahlt wird wie sonst auch. Sonst, du hast es gerade schon angesprochen, ist natürlich sehr, sehr interessant, dass jetzt auch einige oder sehr, sehr viele, vor allem Veteranen, entlassen wurden. Ich kann mir halt vorstellen, dass es relativ viele Leute gibt, die sagen, ja, okay, ich nehme jetzt anstatt dem 2 oder 3 Jahresvertrag für 7 Millionen, den Einjahresvertrag für 9 und habe die Chance, dann nächstes Jahr dann eben noch mal ein bisschen abzusahen, weil nächstes Jahr wird es dann wahrscheinlich ja wieder deutlich besser. Das könnte ich mir definitiv vorstellen. Und was halt sehr interessant ist, und das finde ich eh in der Free Agency das Sinnvollste, nicht versuchen, die großen Verträge zu bekommen, sondern halt versuchen, so, ich sag mal, irgendwas zwischen 3 und 8, 9 Millionen, diese Verträge für solide Spieler, wo du halt Löcher stopfen kannst, sage ich mal. Und da gibt es jetzt halt genug, ne? Also viele Veteranen auf dem Markt, auch viele zum Beispiel Offensive Tackles oder ja, wirklich gute Defensive Backs teilweise, die entlassen wurden, was man so nicht erwarten konnte. Und das ist natürlich ganz nett, ne? Also da könnte ich einige Teams auf jeden Fall ganz gute Spieler reinholen, die vielleicht sonst teurer gewesen wären.
Ja, das denke ich auch. Und ich glaube, es wird auch noch mit der, ich nenne es mal die Saints-Methode, ein bisschen gearbeitet. Und zwar Void Years am Ende, in denen der Spieler noch bezahlt wird, aber eigentlich nicht mehr bei dem Team unter Vertrag steht. Also ich glaube, dass gerade bei den älteren Veterans sowas jetzt irgendwie auch mitkommen wird, dass die, also für die Hörer, die es dann nicht genau wissen, dass der Spieler jetzt für diese nächste Saison unter Vertrag steht, aber dann noch in 2023 auch noch in den Büchern steht, aber nicht mehr auf dem Feld. Und dabei dann halt auch nochmal irgendwie 3-4 Millionen kassiert und man so bei dem Vertrag wieder auf die eigentliche Gesamtsumme von damals, eigentliche Gesamtsumme kommt, die er normal gekriegt hätte, aber halt nicht ja, so komplett drin. Und sonst werden, glaube ich, viele Verträge einfach auch so strukturiert, dass, dass der Cap-Hit halt nicht in diesem Jahr, sondern auch erst in den nächsten Jahren dann kommt. Die Saints haben jetzt auch wieder sowas gemacht in der Art. Restructures sind ja gerade in der großen Welle gewesen. Ja, das sehe ich so kommen noch.
Ja, ich denke auch, dass wir eigentlich eine Mischung aus großen, nach hinten verschobenen Verträgen sehen werden. Ich glaube deswegen auch, dass es eigentlich so die Top-Verdiener gar nicht groß kratzen wird. Die werden halt eventuell etwas größere Signing-Boni bekommen, damit man das halt ein bisschen weiter nach hinten schieben kann. Im ersten Jahr dann wahrscheinlich ein relativ geringes Basisgehalt. Aber grundsätzlich, wenn es um das Gesamtvolumen der Verträge geht, wird es die Top-Verdiener nicht groß kratzen. Die werden ihre 15 bis 20 Millionen pro Jahr bekommen. Golladay wurde ja schon angesprochen. Der wird absolutes Top-Receiver-Money kriegen. Und ich war doch etwas geschockt, als ich gelesen habe, dass die Lions ihn nicht getaggt haben. Mhm. Ja, ansonsten, ich glaube, danach wird halt so eine Klippe kommen. Da die Leute, die so am zweiten, dritten Tag der Free Agency gehen, ich glaube, da werden die Gehälter etwas geringer ausfallen. Ich glaube, da werden wir sehr viele Einjahresverträge sehen, wie Julian das gerade schon gesagt hat, die dann sagen, okay, ich gucke, dass ich jetzt dieses Jahr irgendwie ein Team finde und dafür ein Jahr bleibe und dann nächstes Jahr, wenn der Cap hoffentlich wieder auf einem normalen Niveau ist, dann hole ich mir dann noch einen Vertrag, hole mir nochmal eine Chance. Ist natürlich für etwas ältere Spieler hier und da auch etwas riskant, weil wenn die sich dann eventuell verletzen oder ein Jahr haben, was vielleicht ein bisschen abfällt gegenüber den letzten Jahren, da kann es dann natürlich sein, dass die dann auch ein bisschen Geld verspielen, was sie eventuell hätten haben können. Also gerade viele von diesen Veteran Defensive Tackles, die da im Moment auf den Markt geschmissen worden sind, da gibt es ja Unmengen von. Sowohl Defensive Tackles als auch Interior Offensive Liner. Was natürlich gerade für die Vikings ganz nett ist, um das so kurzfristig alles stopfen zu können, weil genau das sind Positionen, die Vikings ja brauchen. Ja, und dann wird es natürlich noch die Leute geben und da wird es natürlich auch gerade bei den Veterans welche geben, die, glaube ich, dieses Jahr noch mehr als sonst sagen werden, okay, ich verzichte auf ein bisschen Kohle und hole mir meine Chance bei einem Contender, weil die Leute werden dieses Jahr sehen, sie haben eh nicht den großen Markt dieses Jahr, sie werden eh wahrscheinlich nicht den ganz tollen Vertrag kriegen, den sie vielleicht aufgrund ihres Namens, aufgrund ihres Resümees noch bekommen hätten, in einem normalen Free Agency-Jahr und gucken dann halt, okay, wenn ich jetzt dieses Jahr eh keinen großen Vertrag kriegen kann, dann hole ich mir jetzt meine Chance bei einem Contender, dann gehe ich nach Tampa Bay, dann gehe ich nach Kansas City, so jemand, den ich mir da beispielsweise vorstellen könnte, ist Richard Sherman, der ja auch Free Agent ist und sicherlich nach einem Vertrag bei einem Team sucht, was definitiv gewinnen kann. Also da kann ich mir beispielsweise sehr gut Kansas City vorstellen. Ja, das denke ich, das werden wir auch ein bisschen öfter sehen. Aber ansonsten, gerade bei den Top-Verträgen, da wird sich nicht viel ändern, außer dass die halt ein bisschen anders strukturiert sind. Gerade weil man ja davon ausgeht, dass mit den neuen TV-Deals, ESPN ist ja vor ein paar Wochen reingekommen, auch ein paar andere, dass man davon ausgeht, dass dann in den nächsten Jahren der Cap auch deutlich wieder hochgeht und auch deutlich über das Niveau geht, was quasi vor der Pandemie so der Standard war. Und deswegen glaube ich, tun viele Teams da jetzt auch sehr gut daran, viele Verträge so ein bisschen in die Zukunft zu schieben. Und ich glaube, wenn man jetzt auf die Capitals guckt, die Leute in 22 und 23 haben, die Leute denken, oh mein Gott, das ist ja absurd, was der in diesem Jahr kriegt. Das wird in 2-3 Jahren gar nicht mehr so absurd aussehen. Also haben bei den Vikings natürlich immer das Thema mit Cousins und seinen 45 Millionen, die er 2022 kriegt. A, glaube ich nicht, dass er sie da kriegen wird, weil ich glaube, dass die Vikings ihn vorher wieder verlängern werden oder traden. Also ich glaube, ich kann mir nicht vorstellen, dass der diese 45 Millionen da kriegen wird. Und Ja, wir werden feststellen, dass 45 Millionen bald keine so absurde Summe mehr für den Quarterback ist, gerade wenn es um einen einjährigen Cap-Hit geht und nicht um den Durchschnitt im Vertrag. Also ich denke, den Mahomes-Vertrag, den wird jetzt so schnell keiner schlagen. Es werden Leute nah rankommen. Wir haben es ja mit Prescott auch gesehen, mit den 40 Millionen. Lamar Jackson wird sein gutes Geld kriegen. Aber ja, so Einzelcapits von 40, 45 Millionen, die wird es ab jetzt immer wieder geben.
Ich glaube, zwei Aspekte, die noch ganz relevant sind dabei, ist einmal, dass ich glaube, es wird halt die Veteranen geben, die du gerade angesprochen hast, die versuchen zu Top-Teams zu kommen, aber gleichzeitig haben halt vielleicht Leute, die so 26, 27, 28 sind, vielleicht sagen die sich auch, ich sag mal, jemand, der bei einem guten Team dritter oder vierter Pass-Rusher ist, sagt sich, okay, ich gehe zu einem Team, die vielleicht einen oder gar keinen guten haben, habe da vielleicht die Chance, einmal ein Jahr ein bisschen aufzulegen, weil ich da in der Rotation ein bisschen weiter oben bin und bekomme dann nächstes Jahr einen Vertrag, den ich vielleicht eigentlich nicht bekommen sollte, aber ich habe eben jetzt die Chance, mich da so zu beweisen. Und dann der zweite Aspekt, und da bin ich gespannt, was die Jaguars jetzt machen. Die haben halt so viel Cap Space, dass die halt vielleicht sogar, je nachdem, wie viele Spieler sie signen, sogar relativ viel von diesem Gehalt schon in dieses erste Jahr legen können und dann in den nächsten Jahren halt einen brutalen Vorteil auf einmal haben, ne? Weil alle anderen Teams nach hinten schieben müssen. Und deswegen, also ich bin gespannt, was diese Teams mit viel Cap Space dieses Jahr machen, weil die könnten sich strategisch natürlich sehr, sehr gut ausrichten, weil man muss ja schon damit rechnen, wenn die Jaguars mal was richtig machen würden in den nächsten Jahren, dann wäre es natürlich so, dass sie halt dann in ja, 3, 4, 5 Jahren relativ viele junge Spieler zu bezahlen haben. Und da kann man sich jetzt eben dafür aufstellen, da in einer ganz guten Situation zu sein. Aber das wird einfach, ich glaube, ganz spannend.
Ich glaube, generell wird es relativ spannend, wie die Strategien aussehen werden. Es ist ja eigentlich genau in den Jahren, wo die Voraussetzung besonders ist. Da zeigt sich dann ja auch so ein bisschen, wer strategisch halt gut ist und wer strategisch eventuell eben nicht so gut aufgestellt ist. Man hat es ja auch letztes Jahr schon so ein bisschen im Draft gesehen, wo auch die Strategien so ein bisschen auseinandergegangen sind, wo es einerseits Teams gab, die Picks in die nächsten Jahre gelegt haben, weil sie gesagt haben, okay, wir haben dieses Jahr nicht genug Informationen, wir haben die Pro Days nicht gehabt, es gibt viele Sachen, die wir nicht haben, und deswegen wollen wir dieses Jahr nicht so viele Picks. Andererseits gab es dann eben auch wieder viele Teams wie Vikings letztes Jahr, die gesagt haben, ey, wenn die anderen jetzt alle anfangen, Picks irgendwie zu verkaufen und dann sammeln wir jetzt Picks, weil dann kriegen wir da echt viel Wert für. Und das hat sich auch bewahrheitet. Die Vikings haben letztes Jahr einen NFL-Rekord mit 15 Picks im Draft gehabt, haben auch 12 Picks für dieses Jahr schon gesammelt. Also haben ja mit ihren Downtrades da sehr, sehr, sehr viel gesammelt. Insbesondere natürlich mit diesem Saints-Trade mit Adam Troutman, wo die Saints einfach mal ihren ganzen dritten Draft-Tag den Vikings gegeben haben für einen späten Drittrunden-Pick. Und sowas, glaube ich, werden wir auch in der Free Agency sehen. Ich glaube, wir werden sehr viele sehr konträre Strategien sehen. Und ich glaube, wenn du ein Team hast, was halt einen sehr smarten GM hat, der strategisch sehr gut beisammen ist, dann glaube ich, können sich Teams dieses Jahr sowohl kurzfristig als auch für die nächsten Jahre echt heftig verbessern. Und deswegen, glaube ich, sind so from worst to first Szenarios dieses Jahr gar nicht so unwahrscheinlich. Weil eben die Teams, die oben stehen, die haben alle kaum Ressourcen und müssen sehr, sehr kreativ werden, während andere halt teilweise echt eventuell sogar mit relativ wenig Konkurrenz so die Top, also sowohl die Top-Market-Signings, aber auch so noch etwas mehr Gehalt eben auch an diese Spieler des zweiten Tages, die bei vielen nicht viel Geld bekommen werden, es eben geben können und da einen gewissen Vorteil einfach haben, der dieses Jahr dann eventuell noch ein bisschen größer ist, als er sonst ist.
Ja, und ich glaube, da werden ganz viele unterschiedliche Taktiken kommen und ich würde jetzt auch nicht sagen, welcher da gerade besser oder schlechter ist. Ich meine, das hängt von der Situation ab. Und wir haben ja gerade schon darüber gesprochen, dass viele auch gu ganz gute Spieler gecuttet wurden. Also da denke ich, können echt Teams sich deutlich verbessern im Vergleich zur ja jetzt abgelaufenen Saison.
Ja, ich denke, das ist so im Großen und Ganzen alles, was es eigentlich zu der in den nächsten Tagen startenden Free Agency zu sagen gibt, zumal der thematische Schwerpunkt in diesem Draft Talk ja eben auch auf dem NFL Draft liegt und wir eine Positionsgruppe haben, die durchaus viel Gesprächsstoff liefert, da sie vor allem eben auch an den ersten beiden Tagen sehr, sehr viel Tiefe anbietet. Und zwar zum ersten Mal dieses Jahr Defense. Die Cornerbacks sind dran. Positionsgruppe, die bei den Vikings gerade im letzten Jahr sehr stark auf dem Zettel stand, weil man ja mit Rhodes, Alexander und Waynes einfach mal die gesamte Starting-Cornerback-Gruppe abgegeben hat. Man hat mit Jeff Gladney und vor allem Cameron Dantzler zwei junge Spieler schon bekommen, die durchaus relativ vielversprechend hier und da mal ihre Ansätze gezeigt haben. Dantzler mehr als Gladney. Aber auch dieses Jahr sind die Vikings da jetzt nicht komplett vom Markt weg. Es wird auf jeden Fall ein dritter Cornerback gesucht. Man muss natürlich auch generell mal schauen, wie das in der Zukunft aussieht. Zumal sich ja in den letzten Jahren auch durchaus gezeigt hat, gerade natürlich auch mit dem diesjährigen Super Bowl-Sieger, dass es durchaus ein Erfolgsrezept ist, relativ gutes Draftkapital in junge Defensive Backs zu stecken. Und deswegen wollen wir jetzt gleich mal damit anfangen, worum es eigentlich geht, wenn man sich die Cornerbacks anschaut. Also Julian, fang mal an. Was sind so deine Scouting Points, deine Prioritäten, wenn du dir Cornerbacks anguckst? Wo siehst du die wichtigsten Trades, die sich dann eben in die NFL übersetzen?
Also ich glaube, der allergrößte Punkt ist, dass wir bei Cornerback oder dass wir mit den Cornerbacks eine Positionsgruppe haben, die sehr, sehr schemespezifisch ist. Also es gibt, also grundsätzlich ist das bei fast jeder Positionsgruppe so, aber gleichzeitig gibt es halt Positionen, bei denen ich sagen würde, yo, okay, die meisten Spieler sind noch relativ generell einsetzbar und bei Cornerbacks, glaube ich, ist das nicht zwingend so. Woran liegt das? Das liegt meiner Meinung nach vor allem daran, dass einmal Instinkte, Intelligenz, so dieser Reaction Speed, dieser Processing Speed, besprechen wir Quarterbacks ganz, ganz häufig davon, der ist auch bei Cornerbacks ganz, ganz wichtig, weil du kannst halt sonst was für eine Athletik haben, aber wenn du halt zu Beginn des Plays irgendwie drei Schritte in die falsche Richtung, sage ich mal, machst, also es ist das Gleiche bei Safeties, dann ist es halt schwer zurückzukommen. Ich glaube, das ist ganz wichtig und dann ist es eben so wichtig, weil grundsätzlich die Athletik bei Cornerbacks eben eine ganz, ganz große Rolle ausmacht und vielleicht nochmal mehr als zum Beispiel erst bei Wide Receivern, weil Wide Receiver geben dir grundsätzlich vor, was passiert. Du musst reagieren und bei Reagieren brauchst du halt diese Geschwindigkeit. Man spricht ja ganz oft von diesem sogenannten Recovery Speed, der ist natürlich essentiell. Also wenn ein Cornerback das nicht hat, dann ist es oft schon schwierig. Damit meint man, keine Ahnung, beim Release oder auch zwischendurch, bei irgendeinem Fake in der Route passiert irgendwas und der Cornerback reagiert vielleicht mal nicht so ganz schnell und hat vielleicht mal einen Meter oder zwei Rückstand. Hat er dann den Speed, um dann wieder zurück ins Play zu kommen? Das haben nicht viele. Und die es nicht haben, die sind dann halt noch viel scheme-spezifischer. Also das sind dann vielleicht Jungs, die irgendwie in einer reinen Cover-3-Rolle spielen sollten. Das sind vielleicht Jungs, die in einer Cover-to-Short-Zone-Rolle spielen sollten, wo sie vielleicht, wenn sie relativ agil sind, auf kurzem Raum gut agieren können, aber vielleicht haben sie nicht den Long-Speed, um mitzuhalten, wenn du halt immer irgendwie tief gehen musst. Wie auch immer, ne? Also bist du vielleicht eher ein physischerer Cornerback und musst mehr Pressman spielen, damit du nicht irgendwie, sobald jemand auf dich zukommt, der extrem schnell ist und an dir vorbeisaust, wenn du da nicht mehr mitkommst, sondern du musst den halt früh stören im Play. Da gibt es so viele Aspekte. Aber ich glaube, das sind erstmal die wichtigsten, bevor wir dann überhaupt von den reinen Coverage-Skills reden, die natürlich auch sehr, sehr relevant sind.
Ja, also für mich ist da noch zusätzlich immer so ein Punkt, diese Instinkt, so die finde ich im Corner. So, man sieht das auch auf Tape, wenn man sich den anguckt oder halt auch in der NFL und auch im College, so die einfach auch immer so ein Gefühl dafür haben, auf eine gewisse Art und Weise das Play zu verstehen, was da gerade gegen sie gespielt wird und die dadurch dann auch, wenn sie mal kurz weggucken oder sich in irgendeiner Drehung befinden, die dann immer trotzdem noch dranbleiben können und so dem Quarterback und dem Receiver absolut schwer machen und ja oftmals auch dann gut für den Ball spielen können und nicht nur gegen den Mann. Das ist für mich auch noch so ein zusätzlich wichtiger Punkt neben den anderen Sachen.
Ja, ich denke auch, das Zusammenspiel zwischen sowohl der mentalen Komponente als auch eben der Athletik ist halt wirklich das Allerwichtigste, weil Ja, es ist eine Position, die deutlich stärker auf Athletik angewiesen ist als alle anderen, was einfach wirklich da daran liegt. Julian hat es ja gerade schon gesagt, dass du auf Top-Athleten triffst, auf die du dann aber reagieren musst. Das heißt, die haben immer einen minimalen Vorsprung. Da ist es halt einfach auch wichtig, dass du guten Konzepte erkennen kannst, dass du ein gewisses Gefühl dafür hast, welche Routen jetzt überhaupt gerade möglich sind, welche wahrscheinlich sind. Und dadurch halt vielleicht so einen kleinen mentalen Vorsprung dir schon erarbeiten kannst, wenn du halt so ein bisschen, wenn du ein bisschen vorausahnen kannst, was der Receiver denn jetzt eventuell gleich tut. Da ist es dann eben auch sehr wichtig natürlich, dass man sich vorher auf den Receiver eben auch sehr stark vorbereitet hat, weil auch das ist immer eine Sache, da sind auch die Receiver sehr individuell, da sind die Offense-Schemen, mit denen man da konfrontiert wird, sehr verschieden. Und das ist halt wirklich so eine Position. Also ich glaube, das ist so die Position, die mit die größten Scouting-Reports kriegt vom Gegner jeweils, einfach weil du diesen mentalen Vorsprung brauchst. Weil wenn du den nicht hast, der Receiver, der dir da gegenübersteht, vor allem in der NFL, wird kaum schlechter als Athlet sein. Und wenn der halt diesen Vorsprung hat, dass du jedes Mal da reagieren musst und dir einfach gar keinen mentalen Vorsprung mehr erarbeiten kannst, dann fehlt dir halt jedes Mal dieser eine Schritt. Und das reicht in der NFL im Normalfall schon. Und deswegen die mentale Seite mit der Athletik, die unbedingt notwendig ist, zu verbinden, das ist halt, glaube ich, so ein bisschen das, worauf es halt wirklich ankommt und wo sich dann halt eben die Prospects, die zwar durchaus Upside haben und eben auch die körperlichen Eigenschaften haben, aber so ein bisschen auch von den absoluten Top-Prospects dann eben unterscheiden. Und dann ist halt auch bei der mentalen Komponente, glaube ich, noch echt wichtig, sich selbst einschätzen zu können. Das ist, glaube ich, auch beim DB-Spiel noch viel wichtiger als bei ganz vielen anderen Positionen. Du musst deine eigenen Grenzen kennen, du musst wissen, wo du gut bist, du musst wissen, wie du gewisse Körpereigenschaften einsetzen kannst. Also beispielsweise, wenn du ein etwas längerer Cornerback bist, du weißt, du bist nicht super agil und du bist in Man-Coverage gegen einen etwas schnelleren, flinkeren Receiver, dann musst du das wissen, dann musst du ihm genug Cushion geben eventuell. Wenn du weißt, dass der möglicherweise tief gehen kann und du nicht den Speed hast, da hinterher zu kommen, du musst eventuell überlegen, ob du ein bisschen härter Inside spielst, weil dir deine Länge bei Outside-Routen dann wiederum ein bisschen Raum auch für Fehler gibt, weil du damit eben trotzdem die Fenster, in die geworfen werden kannst, etwas verkleinerst, einfach durch die Länge, die du hast. Das sind so Dinge, die du halt einfach über dich selber auch wissen musst und wissen musst, wie du dich selber einsetzt. Das heißt, nicht nur die Coaches müssen wissen, in welchem Schema setzt man den am besten ein, sondern der Spieler selber muss für sich auch wissen, was sind die Vorteile, was sind die Nachteile und wie kann ich mein spezielles Profil auf das Spiel übertragen?
Ja, definitiv. Also ich glaube, das deckt schon das meiste eigentlich ab, würde ich sagen. Es hat schon so einen Grund, also das Combine, ich finde das Combine immer, oder wird häufig sehr, sehr viel größer gemacht, als es sein sollte. Also dieses Jahr natürlich nicht, aber sonst gleichzeitig Cornerback ist wahrscheinlich die Position, für die das noch am relevantesten ist, weil Wide Receiver haben halt noch eine Menge Möglichkeiten, anders zu gewinnen. Beim Cornerback ist es schon sehr, sehr wichtig. Und es hat auch einen Grund, natürlich, wir gucken halt, oder die Medien generell, es wird sehr, sehr oft auf die Receiver geguckt, die dann sehr, sehr schnell sind. Vielleicht haben oder sehen wir selten Cornerbacks, die jetzt wirklich diese Top-Speeds erreichen, also weil die schnellsten in den letzten Jahren, so Justin Ross und Co., das waren ja meist Wide Receiver oder Running Backs. Aber es gibt meist schon eine relativ große Gruppe von Cornerbacks, die irgendwie zwischen 4-3 und 4-4 läuft. So. Und das hat eben einen Grund, ne? Also weil die müssten einfach diesen Speed mitbringen. Und ich glaube, dann kommt es halt bei den weiteren Sachen echt auf die Rolle an. Ne? Also klar, Ballskills sind immer schön und gut, ne? Weil wenn du halt den Ball spielen kannst und auch mal für Turnover sorgen kannst, ist nett. Und alles, was dann so physisch wird und wo es um Tackling geht, das ist nicht unwichtig, aber es kommt halt ganz stark drauf an. Also wenn du wirklich diesen reinen Man-Cover-Corner hast, der wird halt relativ wenig damit zu tun haben. Aber wenn du jetzt jemanden hast, der ist ein bisschen kleiner, der wird viel im Slot spielen und wir gehen immer weiter in der NFL, die fast, also es gibt genug Teams, die fast ausschließlich in Nickel unterwegs sind, dann naja, also dann ist es schon nett, wenn du dann Slot-Cornerback stehen hast, der dann halt auch mal irgendwie ein bisschen im Run-Support helfen kann. Und deswegen ist es auch nicht ganz unwichtig, aber da kommt es halt vor allem auch auf diese Einstellung des Spielers ein. Also es gibt echt Spieler, die CJ Henderson letztes Jahr, das war so ein super Beispiel. Das war so jemand, der hat konstant Business-Decisions getroffen und am College gefühlt überhaupt nicht getackelt. Und dann gibt es dieses Jahr auch wieder so ein paar Jungs, gerade, ich weiß nicht, ob wir über die noch sprechen, aber es gibt zwei Syracuse-Cornerbacks, die ja bei einem Team spielen, das jetzt vielleicht nicht so mega gut ist, aber tatsächlich sehr, sehr spannend sind. Und die spielen beide halt so mit richtig heftigem Einsatz. Und zwar, und die haben halt richtig Bock, da auch aggressiv reinzugehen. Das sieht man nicht häufig bei Cornerbacks, aber ist da natürlich ist natürlich ganz nett, wenn die das dann auch können.
Naja, zumindest über Melifonwu werden wir auf jeden Fall sprechen. Mhm. Also, ja, ich denke auch, was dazu halt einfach auch nochmal kommt, ist halt gerade bei den Ballskills, ist glaube ich der Punkt, wo viele dann wiederum in dieses Boxscore-Scouting verfallen. Da ist glaube ich die Gefahr mit am größten, wo die Leute dann wieder sehen, oh, der hat nur eine oder zwei Career-Interceptions. Ballskills ist schwierig. So, da muss man dann einfach gucken, was für eine Rolle hat er gespielt und wie oft ist er überhaupt angeworfen worden. Ich meine, das ist ja gerade im College so, wenn du einen sehr, sehr dominanten Cornerback hast, der hat zwei Targets im Spiel. Natürlich fängt er dann nicht 10 Interceptions im Jahr.
Ja, ja.
Das ist eben gerade dazu dann noch so Run-Heavy-Offenses und Option-Offenses so. Das weiß ich, wenn du dir 2019er Cornerback-Tape anguckst, da solltest du natürlich vielleicht gucken, dass du dir vielleicht nicht unbedingt Kentucky anguckst. Weil da wird nicht viel geworfen. Und gerade da muss man dann halt auch einfach gucken, wie viel ist ein Cornerback überhaupt angeworfen worden, damit er eine gewisse Anzahl an Interceptions, an Pass-Breakups sammeln kann, um die Ballskills dann eben auch tatsächlich zu bewerten. Und ich finde, da hat PFF zum Beispiel einen ganz guten Ansatz gemacht, dass die mittlerweile als Statistik eben die Forced Incomplete Percentage angeben, das heißt Interceptions und PBUs werden halt gegenüber den Targets halt einfach gerechnet und dann wird halt eben nicht gesagt, okay, der hat so und so viele Interceptions und so viele PBUs insgesamt in seiner Karriere gesammelt, sondern von seinen Targets hat der 20% irgendwie weg, also hat der verteidigt, ob das durch eine Interception oder durch einen Pass-Breakup war. Aber 20% hat er jetzt dafür gesorgt, dass ein Ball, der auf den Receiver kam und fangbar war, nicht gefangen wurde. Das, finde ich, ist beispielsweise ein guter Ansatz, um ranzugehen und natürlich generell eben auch im Tape gucken, warum eventuell bei einem bestimmten Spieler gewisse Zahlen einfach nicht zustande gekommen sind. Weil gerade bei Cornerbacks ist man da halt eben auch sehr stark davon abhängig, was dir die Offense gibt.
Ja. Genau.
So, dann gehen wir jetzt auch mal zu den Namen. Erstmal vor allem an die Spitze des Drafts, wo eben hauptsächlich eigentlich seit einem halben Jahr immer die beiden gleichen Namen genannt werden, die ja eigentlich von ihrem Typ relativ unterschiedlich sind, was ihre Stärken angeht, auch wenn sie vom Körpertyp her doch relativ ähnlich sind. Aber bei Caleb Farley und Patrick Surtain sind die Qualitäten dann doch sehr unterschiedlich verteilt. Und ich sag immer, man hätte das absolute Top-Prospect, wenn wir die beiden zusammen irgendwie mischen könnten und das Beste von beiden nehmen könnten. Deswegen, was macht die beiden aus? Julian, du als Erster. Und wo siehst du die Stärken? Wen von beiden siehst du vielleicht ein bisschen weiter vorne?
Ja, ist interessant, dass du das jetzt so angesprochen hast. Also für mich ist Caleb Farley ganz klar die Nummer 1, tatsächlich. Das kann ich jetzt vorwegnehmen, ganz klar den Grund. Patrick Surtain ist ein technisch unglaublich guter Cornerback. Hat natürlich auch was damit zu tun, dass der sein ganzes Leben schon im Football rumherum, also ja, der Football ihn begleitet hat. Sein Vater war ja, glaube ich, auch in der NFL. Also das hat natürlich geholfen. Er ist aber halt athletisch, ich sage mal, limitiert für einen Top-Prospect. Natürlich ist er immer noch gut. Das hat jetzt nichts damit zu tun, dass der jetzt irgendwie nicht schnell wäre, aber das wäre wahrscheinlich eher ein Spieler, der irgendwie eine 4-4-5, eine 4-5 oder sowas laufen würde. Und Caleb Farley ist halt jemand, der ist nochmal einen Tacken größer mit 6-2. Das ist jemand, der halt einfach alles mitbringt, was du von einem Cornerback haben willst. Der ist von der Technik vielleicht noch nicht ganz so weit. Und deswegen ist Patrick Surtain so ein Spieler für mich, der halt sehr, sehr gut ist, der aber potenziell jetzt schon sehr, sehr nah an seinem Ceiling ist. Und Caleb Farley würde ich vielleicht am aktuellen Punkt einen Tacken unter ihm anordnen. Ist natürlich auch das Problem, dass er ja einfach ein bisschen er hatte schon ordentlich Verletzungsprobleme, hat natürlich dieses Jahr auch nicht gespielt und so, ne? Also muss man jetzt einfach mal abwarten. Ich glaube, ich würde ihn aktuell so als jetzigen Spieler ein bisschen weiter so leicht unter Sertan anordnen, aber dann das Potenzial ist halt einfach noch riesig. Also er kann noch so viel besser werden. Ich bin einfach jemand, ich ziehe ganz klar Potenzial vor irgendwie Floor. Deswegen, ja, also Farley ist halt jemand, der hat die Größe. Größe ist natürlich auch super nice, weil klar, wenn du längere Arme hast, wenn du einfach ein längerer Spieler bist, dann kannst du natürlich auch mehr erreichen. Er hat halt Top-Speed, der hat diese Recovery-Fähigkeiten, die wir bei so großen Cornerbacks selten sehen. Der ist stark in Zone-Coverage auf jeden Fall. Der hat wenig Erfahrung im Press-Man. Ich kann es mir trotzdem sehr gut bei ihm vorstellen. Deswegen braucht er da vielleicht einfach noch ein bisschen Zeit. Und er hat einfach alle Tools und eben auch die Cover-Skills. Also was er zum Beispiel auch, ich glaube, das war, soll ich mal kurz überlegen, ich glaube, es war das Miami-Spiel. Da hat er zum Beispiel unglaublich dominiert. Das war so, so gut, was er da gemacht hat. Er hat auch eine gute Change of Direction. Auch allgemein Play-Recognition gefällt mir. Und ja, also egal, ob er jetzt aus Bail-Technik, aus Trail-Technik arbeitet, also weiß ich nicht. Also ich habe eigentlich wenig an ihm auszusetzen. Klar, ich glaube, er ist vielleicht nicht, also für mich ist keiner von den beiden ganz auf dem Niveau von, oder vielleicht ganz knapp unter dem Niveau von Jeff Okuda letztes Jahr. Klar, das erste Jahr von ihm war jetzt nicht so gut, aber das, was man am College gesehen hat, war da vielleicht nochmal einen Tacken besser. Aber das ist schon jemand, ich finde den extrem spannend. Und wie gesagt, das Gleiche sage ich auch über Surtain. Für mich fällt zwar tatsächlich noch ein Dritter in diese Anfangsgruppe rein, aber den können wir gleich nochmal besprechen. Wie gesagt, Surtain halt perfekt als langer Pressman outside, Cornerback. Der spielt halt super intelligent. Der hat die Instinkte, von denen ihr eben gesprochen habt. Der kann halt eigentlich fast alles so, ne? Und macht es eben sehr, sehr gut und hat bei Alabama ja auch hervorragende Leistung gebracht. Die eine Sache, die eben, oder die zwei Sachen, die mir ein bisschen fehlen, ist halt diese Physis und eben der Deep Speeds. Da könnte ich mir vorstellen, dass er halt gegen sehr schnelle Wide Receiver da etwas limitiert wäre und durchaus mal verbannt werden kann. Im Press Coverage kann er vielleicht noch einen Tacken physischer werden, aber das hast du bei jedem Cornerback. Also da kommt ja niemand perfekt raus. Aber am Ende sind das ganz klar beides First Round Cornerbacks.
Ja, also ich würde mich über beide theoretisch freuen. Wobei, jetzt hole ich mir wieder den Hate der Community. Nein, aber ich kann ja dazu stimmen. Also Farley bringt mehr Upside mit in meinen Augen, weil er einfach physisch doch nochmal besser ist, gerade vom Speed her, als Surtain. Aber Surtain ist halt einfach auch, der hat quasi eigentlich kaum Downside. Und sein größtes Downside, wenn wir davon reden sollen, ist, dass er nicht noch mehr Upside hat. Also ich glaube, der wird, egal wer ihn jetzt nimmt, da vom ersten Tag an als Cornerback spielen und vom ersten Tag an seinen Impact haben. Wo vielleicht Farley sich noch ein bisschen mit dran gewöhnen muss. Ist halt auch schwierig zu projecten jetzt, nachdem er die ganze letzte Saison eben nicht gespielt hat. Aber er wäre auch ein gutes Prospect von vor einem Jahr gewesen und vermutlich dann auch in Runde 1 gegangen. Also nicht so wie Okuda, natürlich ein bisschen niedriger dahinter, aber ja, das sind beides großartige Corner und man könnte an 14 zumindest überlegen.
Ja, grundsätzlich gehe ich erstmal davon aus, dass beide vor 14 gehen werden. Da sind ja durchaus auch andere Teams, ob das die Dallas Cowboys sind, ob das die Broncos sind, wenn sie keinen QB nehmen, die auf jeden Fall Cornerback-Hilfe brauchen. Auch die 49ers fallen mir da ein. Da gibt es sicherlich viele Stellen, wo die landen könnten. Und deswegen würde es mich überraschen, wenn einer der beiden an 14 da wäre. Ich würde auch, ich weiß, es ist nicht populär bei den Vikings, weil man da irgendwie verbrannt ist. Aber ich würde es auch unterschreiben und würde mich dagegen keinen der beiden wehren. Ich mag Surtain sehr. Es ist richtig, dass er athletisch für einen Top-Prospect ein bisschen limitiert sein mag, aber es ist halt einfach, vielleicht gucke ich da einfach auch als jemand, der selber coacht, ein bisschen anders drauf, aber ich mag es einfach, wenn Leute viele Dinge richtig machen und auch kleine Dinge richtig machen. Und da ist Patrick Surtain halt einfach der Beste, was das angeht. Ich werde ihn nicht vor Farley haben, weil, wie auch angesprochen, Farley hat einfach das deutlich größere Potenzial und Farley ist jemand, der ist als Wide Receiver hochgekommen, hat bisher relativ wenig als Cornerback überhaupt gespielt und dafür ist er nicht mal wirklich roh für das, wenn man das ins Verhältnis setzt, wie viel Cornerback er eigentlich tatsächlich gespielt hat. Also wenn man das gleichsetzt mit ein paar anderen, die einen ähnlichen Werdegang hatten, was diesen Wechsel von Receiver auf Corner angeht. Letztes Jahr ein Igbenogene, dieses Jahr ein Paulsen Adebo. Das sind Leute, die sind da noch wesentlich, wesentlich unerfahrener gewesen und denen hast du das noch deutlich mehr angesehen, dass die Leute das noch nicht lange spielen. Und dafür ist das schon beeindruckend, was Farley da gemacht hat. Dann muss man natürlich auch das defensive Schema sehen, was beide gespielt haben. Das ist lustig, wenn man Farley und Surtain direkt hintereinander weg anguckt, weil das defensive Schema von der Alabama halt eine ganz, ganz, ganz andere Liga ist und auch ganz andere Dinge fordert. Also das ist halt schon ein Schema, was eben noch sehr stark schon an die NFL erinnert, was sehr viele verschiedene Coverages spielt, auch mit verschiedenen Match-Coverage-Elementen, mit rotierenden Coverages, die auch die Vikings sehr gerne spielen. Die Pre-Snaps sehr viele verschiedene Bilder zeigen, teilweise mal ein Safety, mal mit drei Safeties hier und da, auch ganz normal, too high. Also das ist eine sehr variable Defense, die eben auch von Surtain eben sehr viele verschiedene Dinge gefordert hat. Und da macht er halt viele kleine Dinge einfach richtig. Und ich glaube, deshalb ist Surtain auch ein bisschen variabler, was das Schema angeht, weil er halt einfach Erfahrung in mehr Dingen hat. Ich glaube, bei Farley würde ich doch hoffen, dass er in einem sehr Man-Coverage-lastigen Schema landet, weil ich glaube, in Zone-Coverage braucht er noch ein bisschen Zeit. Er hat alle Tools, um das gut zu machen, aber ist mir da immer noch natürlich erfahrungsbedingt ein bisschen vorsichtig, gibt da ein bisschen zu viel Raum und hat dann hier und da eben Completions direkt vor ihm, die trotz der Tatsache, dass er für seine Größe sehr, sehr agil ist und sehr gut closen kann, also auch sehr gut runtergehen kann, ist er dann trotzdem manchmal zu spät, einfach weil er zu viel Raum einräumt und da für mich manchmal noch ein bisschen unsicher wirkt einfach, was aber eben einfach ein Erfahrungsding ist. Aber deswegen würde ich es halt zumindest früh in der Karriere gerne sehen, wenn man ihm halt mehr Man-Coverage geben würde, weil ich glaube, da kann er halt einfach seine Tools ausspielen, die er hat. Und auch wenn Virginia Tech ihn mal in der Nähe der Line hat spielen lassen, dann hat er mir immer besser gefallen. Das war nicht immer oft der Fall. Also die Pre-Snap-Alignments dieser Defense, die waren komisch. Und da hat man ihn oft mit viel zu viel Cushion spielen lassen, meiner Meinung nach. Und er gefällt mir deutlich besser, wenn er nah an der Line of Scrimmage spielen darf, während Surtain halt einfach irgendwie alles machen kann. Also der ist halt, er mag hier und da tief geschlagen werden, weil er halt einfach nicht den absoluten Top-Deep-Speed hat, aber ansonsten kann er halt jede Coverage spielen, kann jede Technik spielen, ob Backpedal, ob Bail-Technik, versteht seine Position, seine Leverage sehr gut, weiß, wo er sich in Zonen aufzuhalten hat, manchmal ein bisschen zu weit innen, wenn er eigentlich Outside-Level spielt, lässt dann hier und da mal jemanden in seinen Rücken, aber das ist wirklich eigentlich das Einzige, was mir wirklich einfällt, wenn es darum geht, Zonen vernünftig zu spielen. Also da ist Surtain halt einfach super sound, was das angeht. Und deswegen, als Spieler im Moment ist er wahrscheinlich besser, Upside klar Richtung Farley, weshalb ich ihn auch vor ihm haben werde, aber beide gefallen mir sehr, sehr gut.
Ja. Ich glaube, gerade das, was du mit Man und Zone bei Farley angesprochen hast, ist halt super interessant. Da würde ich halt gerne mal die Insights haben, ne? Weil, also, er hat halt 58 Pressman-Snaps in seiner Karriere, so, ne? Das ist halt so wenig. Aber klar, von seinem Skillset ist er halt, also, da brauchen wir uns nicht drüber unterhalten, dass er da viel mehr für geeignet ist, so, ne? Deswegen bin ich jetzt halt mal sehr gespannt, wie sich das entwickelt, wo er dann in der NFL auch mehr spielen wird und man weiß ja immer nicht, was da in diese Entscheidung so reingeht, ne? Also spielt man so eine Coverage vielleicht auch eher, um irgendwelche anderen Defensive Backs oder anderen Spieler in der Defensive da irgendwie besser mit zu unterstützen und sagt sich bei ihm, ey, der kann alles so auf so einem hohen Niveau, das machen wir vielleicht eher so. Also ich glaube, da kommen wir halt nicht rein, aber grundsätzlich gehe ich da auch mit.
Ja, dann hast du jetzt schon angesprochen, einen Spieler, den du auch mit da reinnehmen würdest. Ich kann mir denken, wer es ist. Aber generell, wer hat für dich noch die Chance, hinter den beiden in der ersten Runde zu gehen?
Ja, das ist Jesse Horn von South Carolina. Den, ja, Ich habe den ziemlich ähnlich mit Surtain. Ich bin mir noch nicht so sicher. Es kann sein, dass ich den am Ende dann doch auf 3 habe. Ich hatte den auch mal auf 2. Das ist hier ein Spieler, der hat halt noch niedrigeren Floor als, oder Falle hat nicht wirklich niedrigen Floor, aber auf jeden Fall ist der Floor von Surtain ja höher, haben wir eben gesagt. Horn hat nochmal deutlich niedrigeren Floor, weil der auf jeden Fall technisch noch einige Sachen nicht so wirklich gut macht. Aber für mich ist halt da auch das Ceiling wieder relativ hoch. Also das ist halt ein Spieler, der, und da ist halt die Frage, was man sich so erwartet. Ich höre relativ häufig, dass in Podcasts, in Diskussionen gesagt wird, ja, okay, wenn ich jemanden in der ersten Runde ziehe, dann muss der mir auch im ersten Jahr helfen können. Da gehe ich nicht, also persönlich nicht so ganz mit, weil ich mir einfach denke, ich ziehe in der ersten Runde die Spieler, die das höchste Upside haben. Das ist einfach meine Einstellung. Aber JC Horn kann gut sein, dass der auf jeden Fall nochmal ein Jahr oder sowas braucht. Das ist halt ein sehr, sehr physischer Pressman-Corner. So, das ist jemand, der auch mit 6'1 eine gute Länge hat. Wer sich einmal vergewissern will, was der gut macht, der sollte sich das Auburn-Spiel angucken, wo er Seth Williams, einen sehr, sehr physischen Wide Receiver, einfach komplett aus dem Spiel genommen hat. Das war hervorragend. Der ist halt super competitive am Catchpoint. Physisch einfach generell, der Körperbau ist aber gut. Ich finde, der spielt auch einigermaßen intelligent, aber der hat halt erst zu viele Penalties, definitiv. Und dann, ja, der ist halt in Pressman relativ spannend, was er macht, aber der macht halt noch so einzelne Fehler, wo er teilweise auch mit beiden Händen relativ stark rangeht. Wenn du da einen Wide Receiver hast, der halt gut mit den Händen arbeitet, dann kann er komplett ins Leere laufen. Da gibt es so von diesem Two-Hand-Punch, das haben wir auch bei Offensive Tackles manchmal, die da halt große Fehler machen. Es gibt schon noch relativ viele Momente, wo man auch ganz klar sieht auf Tape, ja, wenn er das jetzt in der NFL gegen einen guten Wide Receiver machen würde, dann würde das wahrscheinlich böse für ihn enden. Und ich glaube, das muss man ihm halt auscoachen. Aber was dann kommen könnte, das ist halt super spannend. Und diese Physis in dem Cornerback zu sehen, wie eben schon gesagt, das sieht man nicht so häufig. Deswegen, ich glaube, das könnte ein ganz, ganz spannender Spieler werden.
Ja, auf jeden Fall ein brutaler Tackler, der immer richtig drauf geht. Und ja, auf jeden Fall bei mir auch die First Round Grade hat, aber trotzdem habe ich ihn hinter Surtain, weil Surtain für mich halt, wie gesagt, kein Dings hat, quasi kaum Downside oder fast keine Downside hat. Und deswegen habe ich Horn definitiv dahinter, aber ist ein sehr guter Spieler und auch von dem ich glaube, dass der in der NFL seine Rolle haben wird. Also die Cornerback-Klasse dieses Jahr ist einfach wahnsinnig, wahnsinnig gut und gut besetzt. Nicht nur in Runde 1, wo ich ihn auch noch drin habe, aber sondern auch durchgängig über die 3 Tage. Und ist halt ein super Athlet und einer, der vielleicht einfach mal manchmal einfach zu aggressiv ist in der Hinsicht. Gerade beim Tackling muss er einfach ein bisschen, bisschen mehr mit dem Kopf arbeiten und weniger mit dem Kopf durch die Wand wollen.
Ja, ich denke auch, so die Überaggressivität, das ist, glaube ich, ein Thema, was du bei ihm in vielen Facetten des Spiels findest. Das fängt bei Press Coverage an, dass er sich da manchmal zu weit nach vorne lehnt, also zu aggressiv und zu ungestüm eben auch einfach auf die Receiver losgeht. Und gerade Receiver, die dann halt ein bisschen beweglicher, ein bisschen agiler sind, die werden ihn dann relativ schnell abschütteln. Und das kann dann auch böse werden, was dann auch eben oft bei ihm zu Strafen führt, weil er dann halt einfach nicht ablassen kann. Das wird generell eine Herausforderung im ersten Jahr. Ich glaube, das ist ja eine Herausforderung für viele College-Cornerbacks, wenn es in die NFL geht, weil die Regeln andere sind. Weil dann eben das Contact-Window mit den ersten 5 Yards dazukommt. Das heißt, dass du nur noch innerhalb der ersten 5 Yards bumpen darfst, auf dem College, wichtig, darf man so lange bumpen, wie man vor dem Körperrahmen des Receivers ist. Das heißt, im Zweifel auch 20 Yards downfield, wenn der Receiver es nicht schafft, da vorbeizukommen. Und so physisch wie Horn halt auch während der Routen agiert, glaube ich, wird der mit diesem Contact-Window sehr zu kämpfen haben. Und ich glaube, dass wir da sehr viele Illegal-Contact-Strafen bei Horn sehen werden, einfach weil er in seinen alten Spielstil wieder noch ein bisschen zurückfällt und da halt eben Schwierigkeiten haben wird, das so ein bisschen auf die NFL zu übertragen. Zumal bei ihm, glaube ich, so ein bisschen die mentale Komponente, wenn es darum geht, eben so ein bisschen vorauszusehen, was der Receiver macht, da fehlt es meiner Meinung nach ein bisschen. Ich habe ein paar Leute gehört und gelesen, die an seiner Agilität zweifeln. Da zweifle ich überhaupt gar nicht dran. Ich glaube aber, dass er halt so ein bisschen mental ein bisschen langsamer ist, als ich das gerne hätte. Und da halt deswegen den einen Schritt länger braucht, obwohl er, was seine Agilität angeht, keine großen Fehler macht. Und ich glaube, da kommen dann halt auch hier und da immer wieder die Strafen zustande, dass er da eben dann an einem Cut wieder anfängt zu halten, weil der Receiver dann doch wieder was macht, womit er nicht unbedingt gerechnet hat. Und dann wird da wieder gehalten. Er ist auch das ist mir aufgefallen, auf Inside-Routen dann hier und da etwas undiszipliniert, versucht dann doch wieder, um den Ball zu spielen, doch stärker die Route zu unterschneiden, gibt dann die tiefe Hüfte des Receivers auf, wodurch der sich dann wiederum tief lösen kann und da dann wiederum Separation erlangen kann. Das sind halt so Dinge, die darf er halt eigentlich nicht machen. Also diese Überaggressivität, die ist eigentlich überall bei allem, was er tut, gepaart mit dem etwas langsameren mentalen Prozess, wird das halt immer wieder zum Problem für mich. Und da muss er halt einfach etwas disziplinierter werden, wobei ich dann eben auch auf der anderen Seite wieder sagen muss, es ist halt leichter, einen aggressiven Spieler etwas disziplinierter zu machen, als einen überdisziplinierten und absolut unaggressiven Spieler irgendwie aggressiv werden zu lassen. Und deswegen ist mir das persönlich ein bisschen lieber als jemand, der halt ultra konservativ spielt und immer nur, oh, hoffentlich mache ich jetzt keinen Fehler und hoffentlich lasse ich mir jetzt hier nicht tief schlagen. Dann kriegst du halt eine kurze Completion vor der anderen direkt vor die Nase gehauen. Wenn das die Leute wissen, gerade in der NFL, da wird dann relativ wenig Gnade walten lassen. Und deswegen ist es mir tatsächlich auch lieber, ihm ein bisschen die Aggressivität rauszutrainieren, wenn er davon ein bisschen zu viel hat, als andersrum. Und deshalb grundsätzlich sehr spannendes Prospect. Ich verstehe auch, warum ihn viele Leute sehr, sehr mögen. Ich verstehe nicht ganz, warum Leute ihn forced to train haben, weil er einfach mental viel, viel weiter ist. Aber ansonsten physisch sehr spannend. Auch am Catchpoint halt sehr, sehr gut. Muss halt einfach hier und da noch lernen, eben nicht zu viel zu machen. Ja, ansonsten Cornerback ist ja durchaus eine Position, auf der viel gebraucht wird. Deswegen nochmal die Frage auch jetzt hinter Horn. Habt ihr noch Namen, von denen ihr euch vorstellen könnt, dass sie eventuell noch in die erste Runde rutschen, ob sie das jetzt sollten oder nicht?
Julian. Boah, finde ich schwierig, ehrlich gesagt. Also ich könnte mir, ich habe wahrscheinlich Spieler höher, bei denen das wahrscheinlich eher nicht passieren wird. Ein Spieler, über den wir uns unterhalten können, der gerade viel Hype bekommt, bei dem das vielleicht sein kann, ist Greg Newsome. Ich würde den relativ safe erst in der zweiten Runde ziehen. Und dann ein weiterer Name, bei dem ich mal ganz gespannt bin, wohin die Reise geht, weil das ist halt wirklich jemand, wo du jetzt gerade auch von Fundamentals und Intelligenz und Awareness sprichst, der da halt brutal gut ist, aber der halt eine relativ definierte Rolle in der NFL haben wird, weil der hat halt wirklich nicht die Athletik, um einfach ein klassischer Outside-Corner zu sein. Das ist Elijah Molden. Das ist halt eine relativ große Gruppe da, die ich bei mir tatsächlich bei Cornerback 7 bis 9 habe, die halt relativ intelligent spielen. Also bei den beiden, immer was ich so lese, so gerade Greg Newsome, der wird auch relativ häufig anfangen, Runde 2, vielleicht auch mal Ende Runde 1 gehandelt, könnte ich mir das vielleicht vorstellen, dass er da reinfällt. Bei den anderen weiß ich es nicht so richtig. Also ich habe halt noch ein paar Namen davor, die ich noch ein bisschen besser finde. Aber trotz alledem, wir befinden uns da immer noch in Runde 2 und das zeigt vielleicht auch wieder, wie tief diese Klasse ist. Also das, ich persönlich mag die Klasse halt auch sehr, weil ich einfach glaube, dass gut und gerne, wenn es nach mir geht, irgendwie 12, 13 Cornerbacks irgendwie in den ersten drei Runden gehen könnten, was wahrscheinlich nicht passieren wird, aber bei denen würde ich es überall fair finden.
Ich kann mir doch schon vorstellen, dass ziemlich viele Corner dann auch spätestens in Runde 3 dann noch was geht. Da sind ja einige Prospects bei, die vielleicht auch deswegen so ein bisschen aus Runde 1 sind, weil die ein bisschen kleiner sind und ja mehr so in den Slot zugeordnet werden. Ich denke beispielsweise auch Asante Samuel von Florida State, der in meinen Augen eigentlich ein echt guter Typ ist, aber halt ja ein bisschen anders heißt im Vergleich und deswegen definitiv kein Prospect eigentlich in meinen Augen für Runde 1, aber schon ein ganz guter Spieler, der am Ende von so Runde 2 oder vielleicht in der Mitte bei manchen Interesse wecken könnte. Der wird aber auch ganz unterschiedlich da insgesamt eingeordnet. Sonst hätte ich vielleicht noch Campbell von Georgia, der da wieder die Größe mitbringt im Vergleich, aber ein bisschen leicht ist als Typ. Ich sehe da nicht unbedingt noch wen, außer den ersten drei, die wir genannt haben, die ich wirklich sagen würde, die gehen auf jeden Fall in Runde 1, es sei denn, irgendein Team hat sich da doch bei irgendeinem Pro Day oder sonst wo ein bisschen in einen verliebt und sagt, den will ich jetzt haben. Aber
also ist auch nochmal ein Thema, was ich auch auf jeden Fall nochmal sagen würde hier. Cornerback ist halt eine Position, wo man extreme Tiefe braucht. Ne? Also ich glaube, es gibt keine Position, auf der ich so eine Tiefe haben möchte. Und gerade wenn wir auf Positional Value gucken, Cornerback ist also eine Position, die ich eigentlich fast jedes Jahr, egal wie viel ich habe, in den ersten 2 bis 3 Runden angehen würde. Und die, bei denen ich ganz klar sage, ja, da ziehe ich vielleicht auch mal jemanden, den ich mag, ein bisschen höher. Während ich mittlerweile fast sage, so Wide Receiver, so viele gute Wide Receiver in der NFL wurden irgendwie in der 3. Runde gezogen. Und ja, da ist so eine Tiefe, auch in der Draft, da sage ich mir, ja, okay, ich glaube nicht, dass ich jetzt, also deswegen würde ich auch einen Farley und einen Surtain, egal wie gerne ich die mag, viel, viel eher in der Top 10 draften, als jetzt die 3 Top Wide Receiver oder sowas. Weil ich einfach sage, so die Position, die will ich halt unbedingt im Draft früh besetzen, weil die halt so, so relevant ist. Und deswegen würde ich halt definitiv noch den einen oder anderen Namen auch Ende der ersten Runde völlig okay finden. Bei mir sind das dann halt wirklich eher, also der Name, der bei mir noch fallen würde, ist dann halt echt Melifonwu, weil das ist wieder so ein Fall, wo ich, und ja, da fehlt sicherlich noch einiges, aber das ist halt wieder so ein Freak, der einfach die Athletik und vor allem die Länge hat, die ich einfach so sehr feiere, weil das ja einfach ein sehr, sehr, sehr starkes Prospect ist.
Ja, ich glaube, was man dazu halt auch noch sagen muss, ist, dass was du eben auch mit der Tiefe sagst, es kann ein Spieler in der Secondary, kann eigentlich mehr oder weniger die ganze Secondary killen, weil wenn du eine große Schwäche hast, dann wird die permanent angeworfen. Und dann ist es egal, wie gut alle anderen sind, sobald du einen hast, der permanent geschlagen wird, dann hast du gleich ein großes Problem. Es gibt verschiedene Positionen, wo das so ist. Die Offensive Line ist auch eine Position, die diesbezüglich sehr stark immer auffällt, wo auch gerade die Vikings in den letzten Jahren immer die schmerzvolle Erfahrung gemacht haben, dass ein, zwei sehr, sehr, sehr schlechte Spieler eine ganze Unit killen können. Und das ist halt auch in der Secondary so. Und deswegen ist eben die Tiefe da auch so wichtig, weil du dir halt auch bei einer oder zwei Verletzungen einfach nicht erlauben kannst, dass du dann da wirklich mit einer ganz, ganz großen Schwäche da stehst. Und das haben die Vikings eben auch letztes Jahr wieder erfahren. Danzler hat hier und da kleine Schwächen gehabt, wobei der eine sehr, sehr gute Rookie-Saison gespielt hat. Ich sagen würde, dass der mindestens der zweitbeste Rookie-Corner im letzten Jahr war, wenn nicht sogar der beste. Gladney hat hier und da ein bisschen unkonstant gespielt, wobei er auch seine guten Momente hatte. Aber das Problem bei den Vikings war halt immer, dass die im gesamten Jahr eigentlich keinen dritten Cornerback hatten. Egal, ob das Holton Hill war, der letztes Jahr leider überhaupt nicht an das anknüpfen konnte, was er in den Jahren davor gezeigt hat, oder auch Mike Hughes, der leider sehr, sehr schwach gespielt hat und was danach kam, als die beiden verletzt waren mit Chris Boyd und Chris Jones, das war alles nichts und darüber wurde diese Secondary halt einfach permanent geschlagen und wir kommen ja auch gleich noch zu den Nickel Corner. Man braucht halt einfach mittlerweile 3 gute Starter, weil die meisten Defenses spielen halt mittlerweile zu 70% zu teilweise mehr in Nickel, teilweise sogar in Dime Defense. Da verstehe ich auch mittlerweile nicht, warum es nach wie vor so viele Leute gibt, die potenzielle Slot-Prospects halt einfach so weit ihre Boards runterschieben, weil sie halt sagen, oh, das sind keine Starter, das sind nur Rotational Guys, es sind keine Rotational Guys mehr, es sind Starter, es sind Spieler, die mittlerweile größtenteils mehr Snaps haben als ein Starting-Edge-Rusher. So, da wird ja auch keiner hingehen und sagen, oh, Nick Bosa ist nur ein Rotational Player, bloß weil er halt seine 65 oder 70% der Snaps spielt. Kein Edge-Rusher spielt 100% der Snaps. Aber wenn das halt beim Nickel-Corner ist, der halt eventuell nur 70% der Snaps spielt, dann wird da nicht mehr von einem Starter gesprochen. Und das ist was, ich glaube, die Diskussion habe ich auf Twitter schon, ich weiß nicht wie oft, geführt. Und deswegen werden, glaube ich, auch hier und da ein paar Prospects, wie schon im letzten Jahr, bei mir höher auf dem Board stehen, einfach weil ich ihn als Slot-Starter sehe und ihn dementsprechend bewerten werde. Und ja, wenn es um Spieler geht, die dann noch in die erste Runde gehen können, jetzt mal vom Slot erstmal weg, wie gesagt, kommen wir gleich noch zu. Hype, den man jetzt natürlich durch diesen Combine, durch diesen 40-Yard-Wert gehört hat, wobei ich glaube, den Hype kann man relativ schnell wieder vergessen, ist Eric Stokes mit seiner angeblichen 4-2er-Zeit, wobei die Zeiten, die da rausgekommen sind, auch bei vielen anderen Prospects, die würde ich doch mal hinterfragen. Also dieses Exxon Combine, was da stattgefunden hat, das erinnert mich so ein bisschen an diese virtuellen Mini-Pro-Days, die letztes Jahr am Ende des Prozesses stattgefunden haben, wo dann auch ein Cameron Dantzler plötzlich mit einer 4-3 gelaufen ist. Was, so gut er dieses Jahr gespielt hat, man, glaube ich, relativ safe ausschließen kann, wo ich mich ja mit ihm selber auf Twitter letztes Jahr ein bisschen angelegt hatte, weil ich das auf Twitter hinterfragt habe, er mir dann plötzlich selbst geantwortet hat. Aber ich glaube, das ist ähnlich einzuordnen, diese Zeit von Eric Stokes. Ansonsten, ja, ich glaube auch bei Melifon wohl nicht, dass der in die erste Runde mit reinkommt. Es ist ein sehr spannendes Prospect und ich würde mich in der zweiten Runde, glaube ich, über ihn freuen. Ja, schade, dass die Vikings wieder keinen Second-Round-Pick haben. Aber es ist halt, das ist halt jemand, der seine Länge eben auch wirklich zu nutzen weiß. Das kommt halt eben noch dazu. Ich fand da ein Beispiel aus dem Senior Bowl relativ gut, wo sie ihn One-on-One gezeigt haben, wo er halt eigentlich eine klassische Five-Yard-In verteidigt hat gegen einen relativ kleinen Receiver, der den, wo er dann die ganze Zeit innen gesessen hat. Das, was ich ja auch schon gesagt habe, dass man ein bisschen stärker eben spielt, weil du halt einfach den Fehler des Spielraums außen hast mit deiner Länge. Und genau das hat er getan. Der Receiver hat, glaube ich, 2 oder 3 Mal versucht, Outside zu faken, in der Hoffnung, dass Melifonio da irgendwie mal drauf beißt. Weil er hat gar nicht die Anstalten gemacht, da irgendwie drauf zu beißen, weil er ganz genau wusste, okay, wenn du jetzt den Cut nach außen machst und ich 2 Schritte hinter dir bin, dann ist das Fenster trotzdem sehr klein. Und das finde ich, das macht er sehr gut. Und ich finde ihn auch sehr spannend als Sub-Package-Spieler. Ich kann mir den nämlich sehr gut vorstellen gegen Receiving Titans, die ja auch in der NFL immer häufiger auch außen oder im Slot aufgestellt werden, dass der dann so eine Art Big Slot spielt hier und da, nicht gegen einen klassischen Slot-Receiver. Dafür hat damit wäre er, glaube ich, ein bisschen überfordert, auch wenn er für seine Länge sehr agil ist, aber das kann ich mir bei ihm einfach nicht vorstellen. Aber gegen Tight Ends und größtes Slot-Receiver kann ich mir das schon sehr gut vorstellen, dass du dann eben auch mal sagst, okay, wir haben da jemanden, der bereitet unserem etatmäßigen Slot-Corner halt einfach große Schwierigkeiten. Also wenn du dann Kyle Pitts stehen hast, kann ich übrigens vom Tape her sehr, sehr, sehr empfehlen. Nicht ihn.
Oh yes.
Da kann man nochmal auf JC Horn kommen, der sehr viel gegen Kyle Pitts gespielt hat. Das ist ein Tape, was ich sehr empfehlen werde, weil abgesehen davon, dass sie sich gefühlt bei jeder zweiten Rap, die die gegeneinander gespielt haben, fast geboxt hätten. Aber das war ein Duell, was physisch sehr, sehr, sehr viel Spaß gemacht hat. Aber das ist halt so die Art, wo ich auch Melifonwu auf jeden Fall sehen könnte, dass der eben gegen so eine Art Tight End, ob das Kyle Pitts ist, ob das ein Irv Smith bei den Vikings ist, dass er da auch gern mal nach innen gezogen wird. Da glaube ich, kreative Defensive Coordinator werden viel Spaß mit ihm haben.
Voll. Und das ist halt, was ich eben schon mal angesprochen hatte. Melifonwu, ich habe mir ein paar Interviews von ihm angeguckt, der hat so oft über Tackling gesprochen, ne? Also wie wichtig ihm das ist, und das sieht man halt auch auf Tape, ne? Also ich bin gar nicht der Mensch, der jetzt so sehr bei Cornerbacks auf Tackling guckt, aber das ist halt jemand, der hat, also der zieht davor gar nichts zurück, ne? Also der haut halt richtig rein, der ist ultra physisch. Und wenn du halt jemanden hast, der ist super physisch, super Größe und hat eine echt gute Athletik, auch die Sprungkraft und so, das ist halt schon wirklich freaky, die langen Arme, du hast vollkommen recht, die Agilität und sowas, das ist, aber das musst du halt immer in Kauf nehmen. Wenn jemand 6'2 ist und nicht eben 5'9 oder 5'10, du wirst einen Unterschied haben. Also die Spieler, die halt bei 6'2 die gleiche Agilität haben, wie halt die guten Cornerbacks auf mit 5'10, 5'11, ja, die kannst du halt an einer Hand abzählen, so, ne? Und dementsprechend ist es halt trotzdem jemand, ja, den ich super, super spannend finde, der ja meiner Meinung nach auch noch vielleicht ein bisschen mehr Hype bekommen könnte.
Ja, ich glaube auch, also ich meine, wenn man auch die Größe in Verhältnis setzt, dann ist die Agilität halt auch eigentlich echt
gut. Ja.
Also
ja.
Der ist sehr, sehr explosiv auch da. Und da kann man ihn auch so ein bisschen in Kontrast setzen zu einem Spieler, auf den ich jetzt noch kommen möchte, der ein bisschen tiefer, wahrscheinlich Ende dritte Runde oder so genommen werden könnte, den ich aber einfach reinbringen möchte, weil wir sind hier im Vikings-Podcast und viele Vikings-Fans sind halt eben auch Fans von anderen Minnesota-Teams. Und wenn wir dann jemanden von den Gophers relativ hoch auf dem Board haben, dann möchten wir natürlich auch über den nochmal sprechen. Deswegen Benjamin St-Just war eigentlich bei vielen gar nicht so auf dem Radar, bis dann der Senior Bowl kam, wo er eine sehr, sehr, sehr gute Performance abgeliefert hat. Wie siehst du ihn, auch da er vom Körpertyp ähnlich ist, nur halt nicht ganz mit der Athletik von Melifonwu, wie siehst du ihn und was traust du ihm zu in der NFL?
Ja, spannender Spieler, den hatte ich mir schon relativ früh auch während der Saison auf dem Zettel geschrieben, aber tatsächlich erst vor ein paar Tagen geguckt. Klar, hast es gerade schon gesagt, das ist definitiv ein Spieler, der später gezogen wird. Also, weiß ich nicht, Runde 3, Runde 4, irgendwie in die Richtung. Aber dann natürlich sehr spannend. Also mit 6'3, 200 Pfund, ja, das kann man halt mal machen. Er ist relativ alt, 97er Jahrgang. Ich bin so ein Mensch, ich bin da nicht so der Riesenfan von, weil wenn da andere irgendwie mit 99er oder 2000er Jahrgang reinkommen und 2-3 Jahre älter sind, das ist halt schon ein enormer Unterschied. Das ist jemand, der setzt halt der hat eine gute Länge, der hat für mich Potenzial eben durch diese Athletik, die vielleicht nicht ganz auf dem höchsten Niveau ist, als Cover 3 oder Pressman Corner. Der spielt den Catchpoint gut, kann halt auch durch seine Physis irgendwie diesen Release ganz gut disrupten. Der will im Run-Support gut sein, das kann er noch ein bisschen besser machen, da kann er noch ein bisschen konstant an seiner Technik arbeiten, aber genau, also ich fand tatsächlich, dass der Burst, also gerade wenn er Off-Coverage gespielt hat, so, das habe ich relativ häufig auch gelesen, dass das wurde negativ ihm angekreidet und der Burst aus Off-Coverage, der war gar nicht so schlecht, also klar war der jetzt nicht irgendwie sehr gut, aber der war zumindest mal überdurchschnittlich. Und ja, ich glaube, der ist in einigen Schemes tatsächlich spannend, seine Route Anticipation, also davon, wovon ihr eben auch schon häufiger gesprochen habt, das kann halt noch ein bisschen besser sein, ne? Aber das ist halt so jemand, der kann eben auch bei Jump Balls gegen die großen Wide Receiver gewinnen, hat schon relativ viel Erfahrung. Ja, also kann man schon mal machen. Ich glaube, gerade wenn man den irgendwie Anfang Tag 3 sogar bekommen sollte, dann ist das natürlich mega nice, aber auch in der dritten Runde würde ich bei dem überhaupt nichts gegen sagen.
Der hat ja auch Arme, damit kann der ja quasi fast Offensive Lineman einmal komplett umgreifen, wenn er irgendwas hat. Also der kommt, keine Ahnung, was habe ich mal jemand gelesen, eine 80er Wingspan, also das ist schon richtig krass.
Ja.
Dann kann er nämlich selbst, wenn er hinter einem steht, kommt er da locker dran und kann, ist dann schwer, sag ich mal, wegzupushen, wenn das dann irgendwie gerade auch in die, in die kürzeren Bereiche mal geht. Wie gesagt, finde ich, ist eigentlich auch ein ganz guter Tackler. Hat halt wie alle Gophers dieses Jahr auch ein bisschen Probleme gehabt, vor allem dadurch, dass man nur so wenig Spiele hatte, erst die Saison abgesagt wurde, die Saison dann doch wieder stattfand. Aber wäre halt natürlich eine schöne Geschichte, wenn er vielleicht dann irgendwo sogar in Minnesota landen würde, weiß ich aber nicht.
Ja, also ich glaube, über die Länge braucht man nicht reden. Man hat es ja auch beim Senior Bowl gesehen. Ich glaube, kein anderer Defender hatte im Senior Bowl sowohl in den One-on-Ones als auch später im Spiel so viele Pass-Breakups wie St. Just. Also dadurch ist er halt extrem aufgefallen beim Senior Bowl, weil er permanent seine Hände am Ball hatte. Agilität für seine Größe okay. Nicht ganz die Athletik, die eben Melifonwu hat. Auch der Longspeed ist wahrscheinlich nicht ganz auf dem Level, wobei er halt dadurch, dass er relativ lange Schritte macht, eben doch durchaus auch in der Lage ist, mal aufzuholen, wenn er an einem Route Break hier und da mal ein, zwei Schritte Rückstand hat. Wie gesagt, macht halt relativ lange Schritte, deswegen ist es halt hier und da in der Transition bei einem Cut nicht komplett sauber. Ja, ansonsten hier und da noch Schwierigkeiten, den Ball zu finden. Das halt auch so ein bisschen dafür gesorgt, dass seine Ball-Production eben in Minnesota nicht so hoch war, wie man das eben erwartet hätte und wie es eben auch im Endeffekt im Senior Bowl war. Aber die meisten Breakups hat er halt am Catchpoint selber, dass er halt da noch durch die Hände des Receivers spielt. Da hat er halt einfach mit seiner Länge das richtige Werkzeug, um da halt eben auch zu gewinnen. Aber so klassische Pass-Breakups, wo er halt eben nicht den Catchpoint spielt, sondern wo er eben tatsächlich selber den Ball findet, das sieht man bei ihm noch relativ selten. Deswegen, wenn er dann doch mal eben gegen größere Receiver spielt, die dann vielleicht doch eine Spannbreite haben, die da mal mindestens ebenbürtig, da kann es dann eben oft sein, dass er dann in einer guten Position ist, aber einfach nicht das Play macht, weil er den Ball nicht findet und nur versucht, den Catchpoint zu spielen. Und wenn er da halt mal einen Receiver hat, gegen den er dann nicht konstant gewinnt, da kann das dann eben durchaus schwierig werden. Und deswegen, spannend auf jeden Fall, aber auch erst wahrscheinlich Spättag 2, Anfang Tag 3. Da denke ich, ist eine ganz gute Range für ihn. Ja, als letztes, wenn es um Spieler geht, hatten wir ja noch gesagt, wir wollen über Nickel-Corner noch ein bisschen reden. Und es ist sehr schön, dass wir auch einen Ohio State-Fan hier haben. Denn, lass uns über Sean Wade sprechen. Was machen wir dem?
Oh boy, ja, Sean Wade, das ist so eine Geschichte. Also, wenn ihr den noch nicht geguckt habt, guckt euch einfach nur 2019er Tape an, okay? Also 2019 in dieser unglaublich guten Secondary mit Jeff Okuda und natürlich Damon Arnett, den beiden First-Round-Cornerbacks, gespielt. Beim Slot, super physischer Typ, also da hat er wirklich hervorragend gespielt und hat dann eben noch ein Jahr rangehängt und hat gesagt, so, yo, okay, nächstes Jahr werde ich halt hier der Nummer 1 Cornerback, was ja auch fair ist, ne? Also war ja auch sicherlich so, wie er sich es ausgemalt hatte und andere auch. Eigentlich klang es ganz, ganz sinnig. Ja gut, letztes Jahr, ich weiß nicht so richtig, was mit ihm passiert ist. Also zum einen kann man ganz klar sagen, das ist kein Typ, der als Outside-Cornerback spielen sollte. Also der hat dafür einfach nicht die Agilität, nicht den Speed. Das fehlt einem einfach, das geht nicht. Und dann hat er letztes Jahr auch einfach irgendwie mentale Aussetzer gehabt. Man kann es nicht so richtig erklären, aber der war einfach nicht gut. Und der hat auch gegen Jungs wie einen Jahan Dotson, gegen Penn State, wurde der halt völlig auseinandergenommen. Und das war halt schon ein großes Problem, auch in dieser Secondary, wenn du da halt eigentlich nur extrem junge Cornerbacks rumlaufen hast. Also entweder sehr junge oder Spieler, die halt vielleicht Junior waren, aber vorher kaum gespielt haben. Ja, deswegen. Also das ist halt jemand, der, ich kann es nicht richtig einschätzen, weil der hat halt die gesamte Preseason First-Round-Hype bekommen, also teilweise sogar Top-10-Hype. Ist jetzt so weit, dass der sicherlich maximal an Tag 3 gezogen wird. Und ich weiß nicht, am Anfang habe ich mir gedacht, ja, vielleicht sollte er zurückkommen und es nochmal etablieren, dass er vielleicht doch besser ist, vielleicht doch nur im Slot spielen, aber gleichzeitig hätte es natürlich auch passieren können, dass er dann völlig aus allem rausfällt, weil er dann noch schlechter wird, deswegen, ja, schwer einzuschätzen einfach, aber ja, einfach jemand, der recht physisch ist, der auch als Tackler stark ist und dadurch halt im Slot ganz gut aufgehoben ist, natürlich nicht gegen die super wendigen kleinen Slot-Receiver, aber ja, dadurch, dass er die halt relativ einfach aus dem Konzept bringen konnte 2019, war das dann eben ganz gut. Hat ja auch die Size, also auch da jemand, der vielleicht gegen Tidends mal ganz gut aussehen könnte. Aber ja, so wie der jetzt gespielt hat, keine Ahnung, ziehe ich den niemals vor Runde 4. Also das war einfach super enttäuschend. Und genau, was man noch sagen kann, ganz, ganz viele haben von dem ja nur noch, oder sprechen von dem nur noch als Safety. Das ist ja nochmal das Nächste, was ja auch nochmal so eine Sache ist, weil ich auch immer ein bisschen Problem damit habe, Spieler, die vielleicht als Cornerback nicht mehr gut genug sind, dann zu sagen, ah ja, jetzt spiel halt einfach mal Safety, weil... Also ich Safety halt auch eine unglaublich relevante Position finde und das ist was, ja, keine Ahnung, ich kann den Ansatz verstehen, weil man ihn dann in Situationen bringen kann, wo der Speed und diese Agilität, die ein bisschen fehlt, dann nicht gleich so offensichtlich ist. Er hat halt die Physis, aber tue ich mich auch schwer mit.
Ja, ist eine, auch ein bisschen, sag ich mal, bittere Geschichte, ne? Vorher hochgehandelt, dann wurde die Saison von der Big Ten ja, glaube ich, erst abgesagt. Ja. Und ich glaube, er und auch die Familie waren ja große Protestführer dafür und wollten unbedingt, dass gespielt wird. Und dann wurde gespielt und dann hat ihm eigentlich noch mehr wehgetan. Also, schlecht gelaufen, würde ich mal ganz schwer einfach sagen.
Definitiv.
Ja, also was die Position angeht, ich finde es auch spannend. Also ich bin auch mal gespannt, in was für eine Rolle er spielt. Also wenn es um Safety geht, tief auf keinen Fall. Das müsste er erstmal komplett lernen. Mal abgesehen davon, dass dann auch wieder die Speed-Limitierungen hier und da auftauchen könnten. Also was ich mir halt vorstellen könnte, wäre halt so ein Slot-Box-Safety-Hybrid.
Ja, genau.
So eine Sub-Package-Rolle. Eben auch kein klassischer Nickel, aber halt so ein, solche Rollen werden halt eben doch auch immer wertvoller. Und da kann ich mir schon auch durchaus vorstellen, dass er da auch seinen Erfolg haben könnte in der NFL, in einem Team, was halt auch hoffentlich sehr Zone-Coverage-lastig spielt, was ihnen die Augen Richtung Line of Scrimmage, Richtung Quarterback, Richtung Running Backs richten lässt, nicht in sehr schwierigen Man-Coverage-Matchups schickt. Da könnte ich mir halt so eine Hybrid-Box-Safety-Nickel-Rolle vorstellen. Die Packers spielen in ihrer Dime-Defense ja eine sehr ähnliche Rolle mit Raven Green, meine ich, wenn ich das richtig im Kopf habe. Da müsste mich vielleicht irgendwann im Nachhinein der ein oder andere Packers-Fan mal korrigieren. Ich meine, Raven Green ist das, der diese Rolle da spielt bei den Packers. Das ist halt so eine Art, wenn er in die richtige Defense kommt, dann glaube ich, kann aus dem halt auch echt was werden, weil er halt auch bei Ohio State ja gezeigt hat, dass wenn richtig genutzt und wenn in der richtigen Rolle, die zu ihm passt, dass er dann auch sehr erfolgreich spielen kann. Es war ja kein Zufall, dass der First Round halt gekriegt hat. Das ist ja jetzt nicht irgendwie völlig aus dem Himmel gefallen. Nur halt einfach nicht outside und bitte nicht, wo er viel Man-Coverage spielen muss. So, dann kannst du es halt einfach lassen. Deswegen, ich bin mal gespannt, wer ihn eventuell wie hochziehen könnte. Ich glaube auch durchaus, dass er halt später Tag 2 Picks seinen Wert haben könnte, wenn er halt in die richtige Defense gedraftet wird. Ich kann mir aber halt auch vorstellen, dass er bei dem einen oder anderen Team mit einem Schema, was halt einfach nicht passt, gerade die Teams, die halt sehr Man-Coverage-heavy spielen und auch von ihren Slot-Cornern halt viel Man-Coverage erwarten, dass er da einfach gar nicht auf dem Draftboard steht. So, das wird einfach, das ist halt so ein Spieler, da wird eine riesige Range sein, wo der auf den Boards stehen wird. Und das macht es halt auf der einen Seite so spannend, aber eben für ihn relativ frustrierend, weil, jemand, der halt eine so klar definierte und auch eben limitierte Rolle hat, der wird halt im Normalfall nicht sehr hoch gedraftet. Und deswegen glaube ich, im Nachhinein würde er hoffen, dass er letztes Jahr gekommen wäre.
Ja, finde ich. Aber gleichzeitig halt, was du schon richtig sagst, gerade ab Runde 4, sage ich mal, gibt es ja auch häufig Spieler, die extrem viel Upside haben durch, was weiß ich, Länge, Athletik und so weiter und so fort. Die haben oft das noch gar nicht richtig gezeigt. Hier haben wir halt den Spieler, der hat es schon mal gezeigt. Also wenn der vielleicht ein bisschen fällt, dann kann er in der richtigen Rolle natürlich auch ein krasser Stil werden. Ne? Also das muss man einfach sagen. Deswegen auch ganz richtig, was du sagst. Aber klar, wenn man einfach auf das letzte Jahr guckt, dann ist das einfach natürlich heftig enttäuschend. Und deswegen kann ich mir auch vorstellen, dass einige Teams da sagen, nee, den ziehen wir nicht so früh.
Ja, damit sind wir dann bei den klassischen Nickel-Cornerbacks. Nur nochmal ganz schnell, also was sind Namen, die du da auf jeden Fall auf der Rechnung hast, die eventuell als Slot-Cornerbacks in der NFL durchaus ihren Impact haben können?
Ich gehe mal die Liste runter, einfach mal kurz. Also ich glaube, Greg Newsome ist jemand, der kann mehr, also was heißt mehr, der kann auch Outside spielen, weil er auch die Länge dazu hat. Aber der hat halt auch, ich fand den Deep Speed okay, aber ich finde halt seine Agilität und seine Fußarbeit halt einfach besser. Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass der da auch ab und zu mal spielen könnte. Asante Samuel wurde eben schon angesprochen. Einfach ein sehr, sehr intelligenter Cornerback, der das wirklich hervorragend macht. Aber also der hat eben diese Short Area Quickness, aber jemand, der vor allem in Zone Coverage gut aufgehoben ist und da er auch hier eine spannende Rolle hätte. Das könnte natürlich auch jemand sein, der so outside in der Short Zone spielt. Okay, aber genau, den gleiches für Elijah Molden. Ultra intelligenter Typ, der spielt so, so gut. Und der ist halt auch jemand, der vielleicht in der Safety-Rolle, vielleicht auch eben dann in der Nähe, also wirklich als Slot, weil er eben auch als Tackler ganz gut ist, da gut aufgehoben wäre. Eric Stokes wurde eben angesprochen, der ist halt sehr, sehr leicht. Ich weiß nicht, der könnte halt außen gegen den einen oder anderen Wide Receiver auch physisch Probleme bekommen. Und Genau. Einen Namen, den ich noch gerne reinschmeißen würde, ich glaube, der wird ein bisschen später gezogen, aber das ist Darren Hall. Den habe ich gestern oder vorgestern geguckt von San Diego State. Super spannender Typ. Auch hier wieder eine ähnliche Rolle. Also entweder Short Zone als Outside, weil da hat er ganz viel gespielt und das fand ich eben auch sehr interessant für ihn. Der hatte 2019 mit die meisten Pass-Breakups im gesamten College Football. Der ist halt relativ physisch, super explosiv, super aggressiv und bringt eben auch dieses Tackling mit, gute Ballskills. Also wie gesagt, auch hier Longspeed ist nicht ganz da, aber wenn der mal ab und zu Slot mal, je nachdem, wo er halt spielen würde, ne, wenn er, die Rolle wäre halt natürlich ganz anders, wenn er, ich sag mal, zu den Panthers kommen würde oder wenn er zu den Bills kommen würde. Ich glaube, da von den Schemes ist so ein großer Unterschied. Deswegen, ja, das wäre noch jemand, sicherlich eher so Runde 3, Runde 4. Also ich glaube, ich habe den auch ein bisschen höher als andere. Aber den finde ich tatsächlich noch ganz spannend. Ist ein Name, den man sich nochmal angucken könnte.
Ja, ich glaube, damit hast du schon die meisten noch guten, die ein bisschen dahinter stehen, genannt. Ja, sonst, ich mir selber persönlich hat beispielsweise noch Rodarius Williams eigentlich gar nicht schlecht gefallen, aber das Problem ist, der ist ziemlich alt. Also das ist der große Bruder von Greedy Williams, der seit 2 Jahren in der NFL spielt. Also der ist, glaube ich, 25, wenn die Saison losgeht. Das ist dann doch schon ein bisschen spät. Aber er hat auch ganz gute Instincts gehabt und gezeigt. Und ja, ich glaube, die meisten anderen haben es halt jetzt schon genannt. Sonst geht es, glaube ich, ein bisschen zu tief.
Ja, also ich finde, die Rolle von Asante Samuel kann sehr spannend werden. Ich glaube, die Rolle kann sehr ähnlich aussehen wie das, was Jeff Gladney letztes Jahr bei den Vikings gespielt hat. Eben in Base, Defense, Outside und dann eben, sobald der dritte Corner draufkommt, rückt er halt in den Slot. Das hat Gladney eben letztes Jahr gemacht. Ich glaube auch, dass mental Samuel halt auch in der Lage ist, diese Doppelrolle zu spielen, sowohl Outside als auch im Slot. Ja, deswegen kann ich mir das auf jeden Fall vorstellen. Ich würde ihn nicht in den Slot limitieren, was ja viele machen. Ich glaube schon, dass er auch durchaus Outside überleben kann im richtigen Schema. Deswegen, diese Doppelrolle wird mir sehr gut gefallen. Dann natürlich Elijah Molden fällt mir da, würde ich sagen, ist so der erste klassische Slot-Corner, der da reinkommen wird. Ja, ihm fehlt der Longspeed halt ein bisschen, um außen zu überleben. Dazu ist er auch noch ein bisschen kleiner. Dafür aber halt relativ agil, finde ich, was halt eben im Slot wiederum passt. Ist auch ein aggressiver und guter Tackler, auch für seinen, natürlich vor allem auch für seine eigentlich limitierte Größe, macht er das halt eigentlich wirklich sehr, sehr gut. Und deswegen passt er mir halt sehr gut in den Slot. Und das ist halt jemand, den will ich auch nicht in der Hybridrolle nehmen, sondern das ist für mich ein klassischer Slot-Cornerback. Spannend finde ich noch Aaron Robinson, Central Florida, der auch relativ, also fast durchgehend im Slot gespielt hat in Central Florida, war eigentlich Tools hat, die tendenziell eher auf den Outside-Cornerback hindeuten. Ich bin mal gespannt, wo er eingesetzt wird. Was mir bei ihm halt ein bisschen fehlt, ist da halt eben wieder die mentale Seite des Spiels. Also er ist ein guter Athlet, auch dafür, dass er für einen Slot relativ groß ist. Hat er trotzdem auch noch die Agilität, aber bei ihm fehlt halt diese Routenantizipation und generell der Spielüberblick, das Erkennen von verschiedenen Play-Konzepten, so, das fehlt mir bei ihm halt noch komplett. Aber er hat halt eben die Erfahrung, schon im Slot gespielt zu haben, was halt auch oft so ein bisschen ein Fragezeichen bei vielen ist, die halt am College, obwohl sie sehr klein waren, außen gespielt haben, weil sie einfach die besten Cornerbacks ihres Teams waren, und jetzt in der NFL aber in den Slot müssen und das vorher noch nicht gespielt haben. Da merkt man dann schon, dass es auch in den ersten 1-2 Jahren immer ein bisschen schwieriger ist. Das fand ich, jemand, bei dem ich das dieses Jahr relativ stark gemerkt habe, war Meek Robertson, der zu den Raiders gedraftet wurde, der eigentlich alle Tools für einen tollen Slot-Cornerback hat, dem aber einfach diese Umstellung von außen, wo er permanent gespielt hat, zu seiner Slot-Rolle einfach noch nicht richtig hinbekommen hat. Und deswegen ist das jemand, der mir da auf jeden Fall noch einfallen, also ist Robinson halt jemand, der da sehr spannend ist, weil der halt einfach die Erfahrung auch im Slot hat, die anderen eben nicht unbedingt, die andere da eben nicht unbedingt haben. Und wenn man dann noch in die späteren Runden gehen möchte, Trey Brown ist noch jemand, den man da nennen kann, der auch sehr, sehr viele Plays gegen den Ball gemacht hat, sehr, sehr aggressiver Corner, der es sich im Slot dann halt eben auch ein bisschen leisten kann, diese so ein bisschen überaggressiv zu spielen, was du halt außen nicht machen kannst, weil du im Slot halt nicht so oft tief gehst, auch wenn es mittlerweile mehr Passkonzepte gibt, wo auch die Nummer 1 Receiver aus dem Slot raus vertikal gehen, aber meistens hast du dann halt doch irgendwie Hilfe noch im Konzept und deswegen kannst du es dir da halt auch erlauben, ein bisschen aggressiver zu spielen und der hat halt, glaube ich, eine Forced Incomplete Rate von über 20% und, glaube ich, mit die höchste in seiner Conference, deswegen das auf jeden Fall auch noch ein spannender Kandidat, den ich da auf jeden Fall als potenziellen Slot-Cornerback auch sehen würde. Ja. Auf jeden Fall. Dann sind wir jetzt fertig mit den Prospects und gehen mal so ein bisschen zu den Teams, natürlich vor allem zu den Teams, die in der ersten Runde Cornerbacks nehmen könnten. Was sind eurer Meinung nach Teams, natürlich die Cornerback-Needs haben, auch vor allem natürlich in der ersten Runde. Und welche Prospects würdet ihr sagen, passen am ehesten in das Schema des Teams?
Ja, es ist schwierig, weil ich finde, Cornerback ist immer so eine Position, da könnte ich jetzt fast jedes Team hier aufschreiben, weil, ja, habe ich eben schon gesagt, erstens, ich glaube, dass man halt sehr oft Cornerbacks ziehen sollte, aber ja, gibt halt auch viele Teams, die da wirklich Needs haben. Es gibt auch Teams, die ganz offensichtlich in der ersten Runde keinen Cornerback ziehen werden. Ne? Klar kann ich jetzt hier die Jets nennen, aber das wird halt nicht passieren. Also ich glaube, die Wahrscheinlichkeit liegt da bei 99%. Ich glaube, das Team, was da ganz interessant ist, erstmal ist Cincinnati, wobei ich halt auch glaube, dass das ganz stark davon abhängt, was die jetzt in der Free Agency mit ihren Cornerbacks machen, weil die relativ viele verlieren. Ich glaube, das, was dann eben danach kommt, ist eben Philly. Und Philly ist eben sehr interessant, weil die hatten auch letztes Jahr die fünfthöchste Man-Coverage-Rate. Ja, und da wäre natürlich jetzt, also da wären eigentlich beide Cornerbacks, also es wird dann unfairly spannend. Aber ja, klar, also Farley haben wir jetzt alle ein bisschen höher auf dem Board und wie du es eben auch gesagt hast, also da, der hat halt enormes Potenzial für einen Man-Cover-Corner. Deswegen fände ich da den ganz cool. Und dann gibt es halt noch weitere, ne? Also Carolina, Denver, San Francisco auch, je nachdem, was da passiert. Aber ich glaube, da muss auch auf jeden Fall was passieren. Das geht so weiter und so weiter. Auch Arizona, die Patrick Peterson verloren haben, also oder gecuttet haben, das sind alles so Namen, die könnten auf jeden Fall auf den Cornerback gucken.
Ja, Dallas auch nicht zu vergessen. Ne?
Ja, also, stimmt. Ja.
Mhm. Die brauchen definitiv Hilfe in der Secondary. Und davor ist halt eher nur die Frage tatsächlich, also ich glaube auch, dass die beiden eigentlich in der Top 10 gehen würden, denn spätestens bei Dallas ist dann der zweite weg. Könnte auch deutlich früher sein, wird aber wahrscheinlich eher daran hängen, welche Needs die Teams für sich als noch viel größer ausgemacht haben. Ich bin bei Cincinnati eigentlich bei dir, aber ich glaube, die brauchen noch Hilfe bei sich in der Offensive Line. Und die sind für mich so ein Tackle-Kandidat eigentlich.
Voll.
Und dann sind da die typischen Quarterback-Teams noch dazwischen. Also dadurch, das ist halt der einzige Grund, warum da irgendwie noch was fallen könnte. Aber eigentlich könnte jedes Team einen nehmen. Am wenigsten gebrauchen tun es aus den Top 10 wahrscheinlich die Dolphins.
Das ist richtig, definitiv. Also vielleicht auch noch, also bei den Carolina Panthers finde ich halt super spannend. Ich würde es halt sehr gerne sehen, dass die natürlich einen Quarterback ziehen, aber was ist, wenn man jetzt nicht hochkommt oder in eine Position kommt, wo man einen nehmen kann? Okay, dann gibt es immer noch Mac Jones, aber da hoffe ich jetzt mal nicht drauf. Ja, und dann ist halt echt die Frage, was passiert mit dem Kyle Pitts, weil den finde ich halt so gut, dass ich den halt wahrscheinlich vor allem nehmen würde, aber wenn der auch früher geht, dann, ja, also das Problem ist da halt, dass sie die zweithöchste Rate in Cover 3 haben, die haben ganz, ganz, ganz wenig Press-Coverage gespielt. Weiß ich nicht, da ist für mich nicht so der ideale Fit, wobei ich halt trotzdem einfach sagen würde, nimm dir halt Farley und mach was mit ihm, ne? Aber ja, das ist ein ganz interessanter Spot, wenn die halt nicht hochgehen sollten.
Ja, ja, das auf jeden Fall. Philadelphia, was angesprochen wurde, glaube ich nicht, weil ich glaube, dass Philadelphia auf den öffentlichen Druck hin wieder Receiver gehen wird. Weil gerade Natürlich kann das auch passieren, ja, wenn sie Receiver gehen, aber gerade wenn sie es nicht machen, glaube ich, und die drei Top-Receiver dahinter gehen und ein, zwei davon wieder explodieren, dann wird es, glaube ich, wieder mächtig Backlash geben, nachdem man ja schon mit Metcalf vor 2 Jahren und Jefferson im letzten Jahr ja auch zweimal Top-Receiver direkt hinter sich hatte. Ja. Man da ja relativ spektakulär daneben gegriffen hat. Ich glaube, da muss man dieses Jahr einfach sicher gehen, dass man einen der Top-Receiver geht, nimmt, weil ansonsten, glaube ich, könnten die Tage von Howie Roseman durchaus gefehlt sein.
Ja.
Deswegen glaube ich das nicht, auch wenn natürlich die Hilfe in der Secondary absolut notwendig wäre. Bei den Eagles auch das ja schon ein gefühlt ewig währendes Thema. Ansonsten, ja, Carolina, wenn QB weg, ist ein Thema. Denver auf jeden Fall. Da die Defense von Vic Fangio find ich auch super interessant. Und wenn du dem da halt dann wieder einen sehr, sehr starken Corner gibst, vom Fit her wahrscheinlich so Tane mehr, ja, auch wenn ich ja ihm trotzdem Farley nehmen würde, weil er einfach das höhere Upside hat. Aber die sehr zone-lastige Defense von Fangio würde für Sotain, glaube ich, etwas besser passen. Auch die Niners an 12 passen, glaube ich, da eher. Also vom Fit her ist eigentlich so das Optimale für Farley, finde ich, gar nicht dabei. Zumindest von den Teams, ja, die wahrscheinlich Cornerbacks ziehen werden. Sollten es trotzdem tun, weil er einfach dieses riesen Upside hat. Aber es sind viele Teams, wo Sotain halt einfach sehr, sehr gut passen würde, meiner Meinung nach. Und spätestens an 12 die Niners, die ja wahrscheinlich Richard Sherman ersetzen müssen, ja auch wahrscheinlich bei ihrem Cover-3-Schema bleiben, auch wenn Saleh weg ist, sehe ich keinen Grund, dass sie da groß was am Schema ändern sollten.
Ja.
Dann Minnesota, auch da würde ich den Fit definitiv mehr bei Surtain sehen, weil Minnesota halt auch ein Team ist, was, glaube ich, defensiv gar nicht so unterschiedlich zu Alabama ist. Zumal, muss man ja auch sagen, Kyle Scott, der DB-Coach von Alabama letztes Jahr, ist jetzt Vikings DB-Coach. Also, und auch die Defense von Saban, die ist in vielen Elementen sehr ähnlich zu dem, was Zimmer tut. Sowohl natürlich mit den Rotations-Coverages, mit den vielen wechselnden Bildern Pre-Snap, mit sehr variablen Coverages, auch sehr vielen verschiedenen Coverages, weshalb ich eben bei Cornerbacks, die zu den Vikings gehen, immer sehr viel Wert darauf lege, dass die eben nicht komplett scheme-spezifisch sind, weil die Vikings eben sehr, sehr viele verschiedene Sachen mit ihren Cornerbacks machen. Und dazu müssen die Cornerbacks halt auch einfach in der Lage sein, weil sonst limitierst du Simmers Schema halt einfach extrem. Und deswegen auch hier würde ich den Fit eher sehr stark bei Surtain sehen. Und dann, ja, dahinter Cardinals auf jeden Fall, wenn die Top 2 dann weg sind, wovon ich ausgehe, ja, aller Voraussicht nach J.C. Horn. Ja, und deswegen in der zweiten Hälfte gibt es, glaube ich, auch noch viele, die in Cornerback investieren könnten, sollten. Ich weiß nicht, ob es viele noch tun werden. Da ja auch letztes Jahr mit 6 Cornerbacks, wenn ich das richtig im Kopf habe, in der ersten Runde sehr viele gegangen sind. Und deswegen, glaube ich, viele nicht schon wieder einen frühen Cornerback, zumindest keinen First-Round-Cornerback nehmen werden, sondern ich glaube, dass in der zweiten Hälfte der ersten Runde viele Edge-Rusher genommen werden. Edge-Rusher, Linebacker.
Ist halt witzig, ne? Weil Edge-Rusher die viel, viel schlechtere Positionsgruppe dieses Jahr ist, ne?
Ja.
Das ist halt, ja.
Ja, aber deswegen glaube ich, die werden halt viele in der zweiten Hälfte sein, der ersten Runde, während die Top-Cornerbacks halt alle in den Top 15, 16 weggehen werden. Und dahinter wird es, glaube ich, erstmal eine Lücke geben, bis dann die nächste Gruppe Cornerbacks wieder gezogen wird. Deswegen, ich glaube, da wird es ganz am Ende der ersten Runde, Anfang der zweiten Runde, wird es dann wieder so einen kleinen Run geben. Da gibt es dann auch wieder Teams, die ich mir da vorstellen könnte. Da kommen dann eben die Quarterback-Teams in den Markt. Ob das die Jets sind, ob das die Falcons sind, die dann alle wieder Cornerbacks nehmen könnten. Aber ich glaube, so zwischen den Top 2, 3 Cornerbacks und der Gruppe danach wird es erstmal eine relativ große Lücke geben, wo erstmal kein Cornerback gezogen wird.
Ja.
Ja.
Yes, yes.
Damit sind wir am Ende der Sendung, beziehungsweise bei dem letzten Programmpunkt, den wir eigentlich immer machen, nämlich unserem Sleepers Corner, wo wir dann noch Spieler aus den späteren Runden vorstellen. Und ja, wie immer, Gast zuerst. Julian, wen hast du uns mitgebracht?
Es ist schwer, sich zu entscheiden tatsächlich, aber ich gehe mit einem Spieler, den ich sehr, sehr spannend finde, wahrscheinlich deutlich höher habe als viele andere. Mal gucken, ob das am Ende auch so klappt. Dafür geht es in die Big Ten zu Iowa. Das ist Emir Smith Marset, Senior Wide Receiver 6'2", 190 Pfund, also ganz gute Größe. 99er Jahrgang, also ist okay. Und das ist halt ein Spieler, der einfach extremes Upside hat. Also das ist jemand, so typisches Size- und Speed-Kombi. Noch nicht so wirklich refined als Roadrunner. Der wurde bei Iowa auch nicht so viel genutzt. Also ja, da hätte vielleicht ein bisschen mehr gehen können. Aber klar, Iowa ist jetzt halt auch nicht dieses typische passlastige Team. Das findest du da einfach nicht. Aber gleichzeitig, ja, das ist halt jemand, der bei vertikalen Routen auch mal ganz gut mit Body und Headfakes arbeitet. Der hat einen ganz guten Hesitation-Move. Und das ist so ein Spieler, gerade zu Beginn in seiner Karriere, nutzt den halt viel bei Jet Sweeps, bei Motion Plays, gerade auch in der Red Zone ist der super variabel, das hat mir richtig gut gefallen. Ganz, ganz gefährlich nach dem Catch, also der ist wirklich explosiv. Und ja, wie gesagt, die Erfahrung ist eben noch limitiert, deswegen eher als Gadget-Spieler am Anfang nutzen, hat auch Upside als Returner, aber ich glaube, das ist so jemand, der sich halt mit den Jahren dann gut da reinentwickeln kann und erstmal alle Tools mitbringt. Und ich glaube, es könnte einfach ein extrem spaßiger Spieler werden. Und da muss man mal schauen, wann man den zieht. Wahrscheinlich geht er eher so in Runde 5, ja, 5, 6, mal gucken. Ich fände es auch okay, den an Anfang Tag 3 zu ziehen. Ja, aber es ist einfach auch so ein Fall, wo ich das Tape angeguckt habe und ich mich so, ich sag mal in Anführungszeichen, ein bisschen verliebt habe, weil ich den einfach sehr, sehr spaßig finde. Da haben andere vielleicht nochmal andere Namen. Da gibt es so ein paar verschiedene, ob das jetzt ein Marcus Stevenson, ob das ein Jalen Darden ist oder so. Da mag ich eben Smith Marset, weil er eben die körperlichen Voraussetzungen mit seiner Größe und so hat, noch einen Tacken lieber.
Jalen Darden ist hier schon genannt worden im Sleepers Corner.
Den habe ich ja, gleich. Verstehe ich, aber das ist halt jemand, den musst du halt nur irgendwie mit einem Finger berühren und dann fällt er halt gleich um. Das ist so für mich so der Punkt, wo ich nie, also ja, für mich halt eher so ein Kandidat, den man sich halt Ende, so Mitte, Ende Tag 3 nochmal holen kann. Aber ich verstehe das auch, ne? Ist halt super explosiv, der Typ.
Ja, ich glaube sowieso. Also, wenn man im Sleepers Corner gerade mal keine Idee hat, wo man suchen soll, die Receiver-Klasse bietet immer was. die ist so tief, da kann man nicht viel mit falsch machen.
Ich hatte da irgendwie Smith Marset nämlich auch schon für mich schon mal vorausgesucht, wenn ich mal irgendwen brauche oder wen doppelt habe.
Ja, dann Chris, mach doch gleich mal weiter.
Also ich bleibe dann jetzt mal beim Sleepers Corner, auch bei einem Corner, und zwar Kerry Vincent von LSU. Hat letzte Saison halt gar nicht gespielt, also den Opt-out gewählt in der Corona-Zeit und ist eher ein Slot-Spieler, weil er mit 5'10 jetzt nicht gerade der Größte ist. Aber ist, wenn er dann gespielt hat, bombenzuverlässig und ganz gut in Coverage. Ist halt, wie gesagt, klein und deswegen auch nicht so physisch von seiner Spielweise her. Und auf jeden Fall auch kein Spieler, den ich irgendwie im Outside-Bereich sehe. Aber könnte halt den meisten Teams im Slot super weiterhelfen und bringt halt ja dafür alles mit.
Ja, ich sag mal so, den Namen könnten jetzt viele der Mitglieder schon kennen. Er war beim gestrigen Community Mock-Draft, der morgen veröffentlicht wird, da schon mal Werbung voraus, relativ viel auf dem Board. Ich habe gerade nochmal nachgeguckt, er ist gar nicht gezogen worden. Ich hatte irgendwie in Erinnerung, dass er gezogen worden ist. Er ist aber nicht gezogen worden, wobei er, glaube ich, 3 oder 4 Mal auf dem Board stand. Vielleicht wäre es anders gekommen, wenn diese Folge eine Woche früher gekommen wäre. Wer weiß. Aber gut. Dann bin ich mit meinem Prospect, mit einem Linebacker dieses Mal dran von Ohio State. Seiner Karriere leider relativ wenig gespielt, weil schon eine relativ lange Verletztenhistorie. Dieses Jahr aber vor allem in den Playoffs mächtig explodiert. Und zwar Justin Hilliard, der ja eigentlich von seinem Talent her durchaus Richtung Tag 2 gehen könnte eigentlich, aber halt mit seiner verletzten Historie, glaube ich, wird das doch deutlich später werden im Endeffekt. Dazu kommt, dass er halt auch ein sehr erfahrener Special-Teamer ist, sehr viel Special Teams auch bei Ohio State gespielt hat. Ich glaube, die gestern oder vorgestern nochmal die Liste gesehen mit Spielern mit den meisten Special Teams Snaps.
Ja, und über 500 Snaps oder so.
Ja, und während Hilliard eben eigentlich ein Spieler ist, der in seiner Karriere relativ wenig gespielt hat, Special Teams hat er sehr viel gespielt. Und gerade bei Linebackern, die spät gezogen werden, ist das ja eigentlich erstmal die Hauptrolle, auch wenn ich Hilliard grundsätzlich, wenn er fit bleibt, auch mehr zutraue. Ich traue ihm durchaus zu, auch mal mindestens als dritter Linebacker-Starter für die Base-Defense auch seine Rolle zu kriegen. Wie groß die am Ende sein wird, das muss man dann sehen. Das hängt eben auch davon ab, wie fit er eben im Endeffekt bleibt. Aber grundsätzlich gerade als Run-Defender ein sehr guter Gap-Shooter. Ist auch gerade in den Playoffs doch sehr viel im Backfield gewesen. Und hat grundsätzlich einfach auch die Explosivität, wenn es zumindest linear nach vorne geht. Ja, wenn es dann später in Coverage auch horizontal gehen muss, da ist er hier und da mal ein bisschen limitiert, aber grundsätzlich ist es ein Spieler, den du wahrnimmst, wenn er auf dem Feld ist, weil er einfach immer überall da ist, wo der Ball ist. Und das ist für einen Linebacker nun mal einfach auch mit eigentlich eine der wichtigsten Eigenschaften. Und deswegen ein Spieler, der sehr, sehr viel Spaß macht, wenn man ihn sich anguckt, der aber halt leider sehr mit Verletzungen geplagt war. Dementsprechend war es das jetzt auch mit dieser Folge. Julian, danke, dass du da warst. Es hat viel Spaß gemacht. Ich denke, ansonsten wird man auch von dir auf Twitter und in deinem Podcast ja auch noch relativ viel hören. Kann ich auch nur empfehlen. Also ein sehr informativer Podcast, auch immer wieder mit sehr interessanten Gästen. Sven, der seit neuestem auch bei uns in der Redaktion ist, ist ja auch zu Gast gewesen, als es in der Folge um die Vikings ging. Deswegen kann ich nur empfehlen. Und ansonsten, ja, der Mock-Draft kommt morgen. Und nächste Woche wird es dann eben auch hier wieder weitergehen. In dem Fall erstmal auch wieder ohne Gast. Aber ansonsten geht das dann auch in den nächsten Wochen mit den Position-Rankings los. Deswegen, je näher wir zum Draft kommen, desto mehr wird dann eben auch aus unserer Redaktion kommen. Deswegen der Community Mock Draft. Morgen könnt ihr dann sehen, was ihr da selber alles zusammengemockt habt. Und ansonsten hören wir uns dann nächste Woche wieder. Skoll.
Skoll und bleibt gesund. Mhm.